Liebe Freunde, Freunde der Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Gesellschaft von Freunden der Technischen Universität recht herzlich begrüßen und freue mich natürlich für das große Interesse, was wir dieses Jahr mit der Walter-Höllerer-Vorlesung 2011 geweckt haben bei Ihnen. Wir waren selbst überrascht und mussten innerhalb der Universität von einem sehr großen Hörsaal umplanen auf das Audimax. Aber dank einer flexiblen technischen Universität ist uns das gelungen. Und ich sehe, dass auch heute dieses Audimax sogar gefüllt ist. Lassen Sie mich drei Worte über die Höllerer-Vorlesung verlieren. Sie wurde vor 5 Jahren ins Leben gerufen und das war eine Zeit, als die Diskussionen in der Universität wegen des Sparzwangs, des Streichens von Professuren und so weiter insofern heiß lief, als die Frage gestellt wurde, was ist eine technische Universität, und es ging um die Identität einer Universität. Wer ein bisschen mit der Technischen Universität vertraut ist, weiß, dass sie ja nach dem Kriege als erste technische Hochschule gegründet wurde oder wieder gegründet wurde als eine Universität. Das war die Auflage des englischen Stadtkommandanten zur Eröffnung. Und dass diese Universität dadurch zum Ausdruck kam, dass an einer technischen Hochschule dann erstmals eben auch Geisteswissenschaften waren und ein Studium Generale eingeführt worden ist, was heute so nicht mehr besteht. Aber wenn dann eine technische Universität unter Sparzwänge gerät, dann stellt man natürlich immer wieder die Frage, was sind uns die Geisteswissenschaften an der Technischen Universität wert? Und das wird mal etwas mit Ja und etwas mehr mit Jein beantwortet. Um das etwas deutlicher zu machen, dass die Technische Universität zwar nicht finanziell, aber ideell ohne die Geisteswissenschaften ärmer war, wird, meinten wir, uns an Höllerer zu besinnen, denn er war in diesen Geisteswissenschaften sicherlich eins der Gesichter, die die Technische Universität in diesem Sinne geprägt haben. Und er war immer im Grunde genommen jemand, der sehr engagiert für diese Verbindung von Geisteswissenschaften mit Technik eingetreten ist. Seine Zeitschrift für Sprache im technischen Zeitalter, die er gegründet hat und dann auch herausgegeben hat, spricht ja vom Titel her schon dies an. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema aus der Hirnforschung, und wir sind sehr froh, dass wir Professor Wolfsinger gewinnen konnten, dieses Jahr diese Höllerer-Vorlesung zu halten. Der Kollege Günter Apel wird Ihnen etwas näher vorstellen und auch die Verbindung der Technischen Universität bis hin zur Hirnforschung etwas aufzeigen. Er ist ja hat ja bei uns die Professur für theoretische Philosophie und ist zugleich Direktor des Internationalen Innovationszentrums für Wissensforschung und begibt sich auch in den Bereich Science of Intelligence hinein. Das heißt also, die Verbindung zur Hirnforschung ist durchaus von unseren Geisteswissenschaften hier geschaffen. Wenn Sie schon so zahlreich gekommen sind, darf ich natürlich auch die Gelegenheit nutzen, eins zu sagen. Die Gesellschaft von Freunden braucht immer Unterstützer, um Gutes zu tun für die Technische Universität. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Und wir freuen uns natürlich über jedes neue Mitglied. Würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder den anderen mal demnächst bei uns in der Gesellschaft begrüßen dürfte. So. Aber der Präsident wollte es sich nicht nehmen lassen. Da freue ich mich ganz besonders, Sie auch persönlich zu begrüßen, obwohl er sehr knapp in seiner Zeit ist. Und natürlich als Repräsentant und erster Mann der Technischen Universität, er hat das Wort.
Sehr geehrter Kollege Singer, sehr geehrter Herr Starnik, sehr geehrte Vertreter des Vereins der Freunde und des Vorstands der Freunde, liebe Gäste dieser heutigen Veranstaltung. Herr Starnik hat mit Recht gesagt, dass es für mich wichtig war, hier heute aufzutreten. weil es, glaube ich, auch für das Gesicht einer technischen Universität ganz wichtig ist, dass sie eine gewisse Zahl von Veranstaltungen haben, die auch eine Tradition wiederbeleben, die einen bestimmten Charakter haben, auf den man sich auch verlassen kann, wenn man sozusagen der Einladung dazu folgt. Dazu gehören traditionell die Queen's Lecture, die Climate Lecture und nicht als letzte, sondern jetzt nur, damit sie nicht als Esel vorangeht, in ganz wesentlichem Maße hier diese Höllerer-Vorlesung. Herr Starnik hat darauf hingewiesen, auf die Rolle der Geisteswissenschaften an dieser Universität. Und ich muss sagen, ich bin regelrecht stolz darauf, welche Entwicklung unsere Fakultät 1 in den letzten Jahren nach den ganz schwierigen Restrukturierungsprozessen genommen hat. Sie hat im Prinzip einen Studiengang kreiert und eingeführt in dem Bachelor- und Master-System, der vom Titel her fast von Herrn Höllerer vorgegeben war, wenn man so will, mit Kultur und Technik, der mit seiner Ausrichtung, wie man im Amerikanischen sagen würde, auf die Liberal Arts eine ganz moderne Ausprägung an dieser Universität darstellt und wo wir unterdessen einen Stand erreicht haben, dass wir im Bachelorbereich auf eine sehr kleine Zahl von einer Studierendenkohorte, die wir dort kapazitär aufnehmen können, fast 1000 Bewerber haben. Und wir erwarten auch, dass wir in diesem Jahr im Wintersemester für alle Masterstudiengänge in diesem Bereich wieder mehr Bewerber als Studienplatzkapazitäten haben werden. Dieses ist ein großer Erfolg, über den ich mich hier auch öffentlich einmal bei der Fakultät 1 dafür ganz herzlich bedanken möchte. Herr Starnik hat hingewiesen auf einen Titel Science of Intelligence, der sagt den Insidern an dieser technischen Universität etwas mehr. Auf den möchte ich auch noch mal kurz eingehen. Ich glaube, es ist jedem heute, der irgendwo in der Forschung tätig ist, bewusst, dass wir in erster Linie an Fragestellungen arbeiten, die nicht mehr monodisziplinär bearbeitbar sind. Und das Bernstein-Zentrum war ein gewisser Anfang im Bereich der Computational Neuroscience, eine Forschung zu etablieren, die an der Schnittstelle ist zwischen der Informatik und der Medizin. Und es ist uns vor einiger Zeit gelungen, mit dem Kollegen Brock auf die erste Humboldt-Professur an dieser Universität jemanden für das Gebiet der Robotik zu gewinnen, der, wenn Sie so wollen, diesen Faden, der sich um das Bernstein-Zentrum aufgebaut hat, unterdessen weiterspinnt und der unter dieser Überschrift Science of Intelligence eine große interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern dieser Universität zusammengeführt hat, aus der Mehrzahl unserer Fakultäten und versucht diesem Gebiet, wie viel Intelligenz kann man Technik beibringen, wie viel Intelligenz sollte man Technik beibringen, wo sind die ethischen Grenzen, wo sind die gesellschaftlichen Verantwortungsgrenzen, wie sollte man diese Forschung dort positionieren, auch an der Schnittstelle mit dem gesellschaftlichen Nutzen zur Medizin, der in diesem Gebiet eine Gruppe zusammengeführt hat, von der wir erwarten, dass sie auch weiterhin für unsere Universität profilbildend und nach außen ausstrahlend sein wird. Umso mehr konnte das Thema für heute Abend nicht besser gewählt werden. Und ich möchte mich mir ausgesprochen nochmal bei Herrn Hillemeyer, Herrn Abel und Herrn Starnik bedanken, die so ein bisschen dieses Redaktionskränzchen an der Stelle bilden, auf diese Idee hier gekommen zu sein, den Kollegen Singer hier einzuladen. Ich glaube, es gibt einen wunderbaren Rahmen für das, was wir auf diesem Gebiet von unseren Wissenschaftlern in der Zukunft in der Forschung erwarten. Und ich hoffe, dass Sie heute Abend anschließend auch bereichert nach Hause gehen von dieser Grenzfläche sozusagen von Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Informatik, Medizin, wo sich alle unsere Gehirnforschung heute sozusagen angesiedelt hat. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie einen fruchtbaren Abend haben werden, bedanke mich nochmal für das Kommen des Kollegen Singer, dass er diesen Aufwand auf sich genommen hat, bedanke mich nochmal für einen der Freunde, das organisiert zu haben und wünsche Ihnen eine gelungene Veranstaltung. Dankeschön.
Ja? Okay. Ist das so besser? Ja. Eindeutig besser, nicht? Oder? Ja, gut, das machen wir. Gut. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Meine Damen und Herren, es freut mich besonders, dass ich heute Abend hier ein paar Worte zu Ihnen sprechen kann in Bezug auf die Schnittstelle zwischen Philosophie und Neurowissenschaften oder Neurowissenschaft und Philosophie. Das Themenfeld wird bei uns in der Technischen Universität durchaus intensiv betrieben. Es schließt eben neben den Informatik- und Kognitionswissenschaften auch die Philosophie mit ein. Und alle Arbeiten von Herrn Singer, das möchte ich so pauschal sagen und in aller Intensität, pauschal und intensiv, haben philosophische Implikationen. Und es gibt in jeder Zeit Personen und Forscher, die arbeiten nicht direkt in der Philosophie, sind aber von ihren Forschungsergebnissen und Strategien für die Philosophie außerordentlich wichtig. Luhmann war etwa so jemand im Bereich der soziologischen Theorien und Herr Singer scheint mir die Person unserer Zeit zu sein, wenn es um die Schnittstelle zwischen Philosophie und Neurowissenschaften geht, und zwar nicht im Sinne eines Metadiskurses, sondern die Arbeiten, die er vorgelegt hat und die vielen von Ihnen sicherlich bekannt sind, haben einen Zuschnitt, dass aus den Neurowissenschaften heraus die philosophischen Implikationen in den Vordergrund treten, und das ist eine besondere Leistung. Insofern stelle ich Ihnen Herrn Singer auch vor, indem ich ein paar Felder bezeichne, die die Schnittstelle zwischen Philosophie und Neurowissenschaften betreffen. Und ich möchte in einem zweiten kleinen Teil, der jetzt beginnt, ein paar Bemerkungen machen zu methodologischen Unterschieden und Zusammenhängen zwischen diesen beiden Disziplinen. Ich glaube, wenn man die teils heftigen Debatten sieht, die in der Öffentlichkeit geführt werden, hängt die Heftigkeit nicht zuletzt auch damit zusammen, dass nicht klar vor Augen gebracht wird, was tun die beiden Bereiche eigentlich und wo sind ihre möglichen Interaktionen. Dabei habe ich im Kopf so etwas, was ich nur als Schlagwort mal hier reinbringen kann, so etwas wie ein kooperatives Modell zwischen Philosophie und Neurowissenschaften, vielleicht sogar die Idee einer integrativen Theorie. Warum man sowas haben kann, das hoffe ich, dass ich ein bisschen dazu sagen kann. Ich möchte diesen Punkt erläutern Ihnen anhand einiger Missverständnisse zwischen den beiden Bereichen, die zu reduzieren sind, im glücklichsten Fall eventuell sogar zu beseitigen sind. Und das erste Missverständnis, das ich in diesem Zusammenhang nennen möchte, ist, viele Personen aus den Neurowissenschaften und aus der Philosophie sind der Auffassung, die beiden Bereiche haben nichts miteinander zu tun, sind in ihren Ergebnissen schlichtweg irrelevant füreinander. Diese Auffassung halte ich für grundlegend falsch und ich nenne zwei Punkte, die sozusagen das Geschäft auf Gegenseitigkeit ins Spiel bringen zwischen Philosophie und Neurowissenschaften. In der Philosophie kann man eine Auffassung vertreten, die ich nicht teile, dass man sagt, die Philosophie hat nur mit begrifflicher Analyse zu tun, conceptual analysis, und alles, was mit empirischen Forschungsresultaten zu tun hat, interessiert uns nicht. Prominente Zeitgenossen sind dieser Auffassung, also etwa Hacker oder auch Michael Dummett, um zwei Kronzeugen zu nennen, die diese Immunisierungsstrategie der Philosophie betreiben. Dieser Auffassung bin ich überhaupt nicht, weil ich der Auffassung bin, Philosophie umfasst von vornherein mehr als bloß conceptual analysis. Sie hat in ihren guten Traditionen stets die Frage der empirischen Gültigkeit und der empirischen Sättigung, das heißt die Nähe zu den Wissenschaften, explizit gesucht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist also eine Erweiterung der Philosophie. Geschäft auf Gegenseitigkeit heißt nun aber umgekehrt auch, dass wir etwas einbringen können, das die Neurowissenschaften vielleicht auch aufnehmen könnten von Seiten der Philosophie. Ein Kerngeschäft der Philosophie besteht darin, zu grundbegrifflichen Klärungen zu kommen. Was meine ich damit? Ich meine etwas ganz Einfaches. Wenn ein Wissenschaftler, und das ist nicht spezifisch für die Neurowissenschaften, ein Physiker, ein Biologe, wenn die anfangen, mit ihren Untersuchungen und Forschungen zu machen, dann gehen sie davon aus, dass sie eine Vorstellung, im günstigen Fall sogar einen Begriff von dem haben, wonach sie eigentlich suchen, der Neurowissenschaftler etwa nach Bewusstsein, Wahrnehmungskorrelaten, diejenigen neuronalen Areale ausfindig zu machen und deren Funktionieren zu buchstabieren, die etwa mit Erinnerung und Gedächtnis und Wahrnehmung verbunden sind. Und jetzt ist der wichtige Punkt, man geht implizit davon aus und man muss davon ausgehen, dass man solche grundbegrifflichen Klärungen schon im Spiele hat. Andernfalls wüsste man ja gar nicht so genau, worauf die Ergebnisse, auf welche Fragen die Ergebnisse Antworten sind. Das heißt, es ist ein Geschäft auf Beidseitigkeit, wofür ich plädieren möchte und strikt gegen diese Isolation und strikt auch gegen diese manchmal nach Kampfesart stattfindende Debatten um die Hoheit des Deutungsgebietes. Das muss ich sagen, interessiert mich vergleichsweise wenig. Das zweite Missverständnis, das ich ansprechen möchte, ist das, dass man sagt, so ohne weiteres sagt, naja, Philosophie und die Neurowissenschaften beschäftigen sich mit dem Bewusstsein, mit dem Geist. Die beschäftigen sich doch im Grunde genommen, so die These, mit ein und demselben Problem. Und das ist ebenfalls eine Vermischung, die eher zu heftigen Situationen führt, statt zur Klarheit und zu dem Blick freizugeben für dieses komplementäre Modell, für das ich gerne hier in aller Kürze werben möchte. Um das zu illustrieren, wenn ein Neurowissenschaftler neuronale Areale V3, V4, V5 im Zusammenhang mit Farben, Bewegungen und Formen untersucht, dann tut er etwas Spezifisches in den Neurowissenschaften. Wenn wir in der Philosophie zum Beispiel darüber nachdenken, welches die Regeln sind, die dazu führen, dass 2 und 2 4 ist, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, dann beschäftigen wir uns mit der Gültigkeit dieser Regeln, der arithmetischen Regel, der zufolge 2 und 2 4 ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, das ohne weiteres akzeptabel zu finden, denn was eine Regel ist und was die Gültigkeit einer Regel ist, ist ein ganz bestimmtes Aufmerksamkeitsfeld und in jeder Wissenschaft werden diese Art von Mechanismen auch schon vorausgesetzt. Das heißt, der Punkt, den ich machen möchte, ist einfach der, wir sollten nicht davon ausgehen von dem Missverständnis, man würde ein und dasselbe in diesen beiden Disziplinen Philosophie betreiben. Ich gebe ein drittes Beispiel, dass die Philosophie, dass der Auffassung sind manche Philosophen, das halte ich für abwegig, sie könnten direkte Vorschläge machen in Bezug auf die Funktionsweise des Gehirns. Das hört man auch manchmal. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber was könnte mit diesem Stichwort Kooperationsmodell verbunden sein? Ich darf Ihnen einfach berichten von einer Erfahrung, die ich selbst in einer kleinen Forschungsgruppe und einer kleinen Tagung erleben durfte mit Philosophen, Neurowissenschaftlern und solchen Personen, die dann nicht mehr den Hoheitsstreit und den Vokabularstreit so intensiv ausfechten, sondern da ging es um Fragen der Farbwahrnehmung und der Bewegungswahrnehmung. Und jetzt ist es sehr interessant, es geht um Fragen der Wahrnehmung. Natürlich wird ein Neurowissenschaftler zunächst einmal akzentuieren, das sind bestimmte Areale des Gehirns in Aktivität und man wird versuchen, das möglichst genau zu beschreiben. Das ist schon ein Riesenjob. Jetzt könnte aber der Philosoph kommen, die sorgen in der Regel ein bisschen für Troublemaking an der Stelle und sagen, naja, also Wahrnehmung hat auch etwas damit zu tun, was außerhalb meines Gehirns stattfindet und was zum Beispiel im öffentlichen Raum mit anderen Personen geteilt wird. Und es betrifft ja auch die Objekte im Raum außer mir. Wenn ich die Armbanduhr wahrnehme, dann findet etwas statt, was wir Wahrnehmung nennen, was außerhalb meines Kopfes, jedenfalls nicht ausschließlich unter meiner Schädeldecke stattfindet. Und jetzt könnte man sich zusammenfinden, und das meine ich mit der Rede von einem kooperativen Modell an der Stelle oder einem integrierten Modell. Man könnte sagen, ja, wenn das so ist, dann könnten wir gemeinsam überlegen, ob nicht diese Komponente, dass es etwas gibt, was außerhalb des Kopfes stattfindet, wir aber mit guten Gründen Wahrnehmung nennen, ob das nicht zu einem veränderten Design einer Experimentalanordnung führt. Davon bin ich überzeugt, dass das der Fall sein könnte. Man würde dann auch in den Neurowissenschaften eine andere Experimentalanordnung bringen und würde den Probanden andere Phänomene etwa als Testpunkte auf einem Bildschirm vorführen. Und für die Philosophie bedeutet das, Geschäft auf Gegenseitigkeit, dass wir neue Probleme haben und wir sind vielleicht dazu gezwungen, neue begriffliche Probleme zu integrieren. Für mich scheint es kein Weg zu sein, etwa dem Traum nachzuhängen, man könnte Philosophy of Mind betreiben, ohne auf die gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Untersuchungen zurückzugreifen. So könnte ich eine ganze Reihe von anderen Punkten noch nennen, tue das aber nicht, lass die einfach beiseite hier und nenne Ihnen noch so 2, 3 andere Fragen und komme dann schon zum Schluss der kurzen Intervention. 2, 3 Fragen, die auch unterfüttern können, was gemeint ist mit der Rede von einem kooperativen Modell, eventuell im Blick auf eine integrierte Theorie. Zum Beispiel, ich nenne Ihnen 1, 2, 3 kurze Punkte. das Ich und sein Gehirn.
Das ist so ein Slogan, das ist natürlich attraktiv
und der Kollege Nordhoff hat das Ich zur Fahndung ausgeschrieben. Da gibt es ein wunderbares Buch, Fahndung nach dem Ich. Und jetzt stellen Sie sich mal einen Moment vor, dass wir uns alle miniaturisieren könnten und könnten in ein super kleines U-Boot gehen, ein bekanntes Gedankenexperiment in der Philosophy of Mind, und könnten uns einschleusen in unseren Körper und könnten im Hirnbereich herumfahren. Und die interessante Entdeckung wird sein, dass wir da kein Ich antreffen. Trotzdem glaubt jeder von uns, dass so etwas mit im Spiel ist. Also kann man überlegen, wo hat das Ich eigentlich seinen Sitz? Und für mich, um das abzukürzen, wäre das Ich, das ist eine Detaildiskussion, wäre das Ich etwas, was in einem Triangelverhältnis zwischen mir, anderen Personen und der Welt sein soll. Es ist also eine Beziehungsangelegenheit. Und jetzt ist interessant, die Hirnforschung, auch Arbeiten von Herrn Singer, betonen ebenfalls diesen Punkt, das Gehirn ist ein Beziehungsorgan. Jetzt könnte man die Frage stellen, das wäre die Schnittstelle für ein integriertes Modell Philosophie und Neurowissenschaften an der Stelle, welcher Art ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesem Punkt, dass das Ich eine Beziehung ist, und dem Umstand, dass das Gehirn ein Beziehungsorgan ist? Und das ist, glaube ich, auch die Frage nach dem, wenn ich das Gehirn mal so ganz abgekürzt und irreführend als eine syntaktische Maschine in einer bestimmten Weise bezeichne, das Verhältnis zwischen einer syntaktischen Maschine und einer semantischen Maschine. Das sind Beispiele, wo wir einen Handlungsbedarf haben und einen Bedarf nachzudenken, und wir sollten nicht in diese Grabenkämpfe verfallen, jedenfalls nicht länger in den Gräben uns aufhalten, die meinen, man könnte das eine auf das andere ohne weiteres reduzieren, verlustfrei reduzieren. Ich nenne ein weiteres Beispiel, und das ist dann für mich das letzte, die anderen lasse ich aus, damit Herr Singer hier das ganze Forum und die ganze Zeit hat. Wenn wir Erfahrungen machen, und jetzt komme ich schon fast in die Nähe des Titels des Vortrags von Herrn Singer heute, wenn wir Selbsterfahrungen machen und wir halten uns für etwas, wir halten uns zum Beispiel für frei, und von Kant gibt es die schöne Formulierung, wer sich frei fühlt, ist frei. Das ist nach wie vor ein interessanter Satz. Selbst wenn da andere Mechanismen hinterliegen, die ausbuchstabiert werden können, bleibt erklärungsbedürftig, was das denn sei. Und selbst wenn es eine Illusion ist, ist das ein interessanter Punkt. Der muss ja auch irgendwie verständlich gemacht werden. Wenn wir Selbstbeschreibungen und Selbsterfahrungen haben, dann glauben wir, dass die zutreffen. Dass wir einen freien Willen haben, dass wir agieren und, dass wir eine Autorschaft haben über unsere Handlungen. Und jetzt kommt das in die Spannung mit den Neurowissenschaften in der Art, dass dort eine Art von Beschreibung ins Spiel gebracht wird, die nicht einfach die Selbstbeschreibung wiederholt, sondern mit einem Ausdruck von Herrn Singer in Form einer neurobiologischen Fremdbeschreibung jetzt zu Werke geht. Und die integrative Stelle wiederum zwischen Philosophie und Neurowissenschaften wäre aus meiner Sicht dann genau die Frage, wie hängt diese Selbsterfahrung zusammen mit der neurobiologischen Zuschreibung? Und das ist keine kleine Sache, denn unsere Erfahrungen, da gehen wir einfach davon aus, dass wir sie haben, das ist vielleicht eine Frage der Realitätswahrnehmung. Niemand von uns würde leugnen, dass wir Meinungen, Überzeugungen und andere mentale Zustände haben. Und die Schlüsselfrage ist dann, sind Überzeugungen und Meinungen oder Wünsche und andere mentale Zustände, die in der Philosophie besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die in den Neurowissenschaften analytisch gefasst und von der neurobiologischen Seite her in Angriff genommen werden sollen, sind die von der Art, dass sie in der gleichen Weise eine folgende Unterscheidung erlauben. Wenn ich hier an diesem Pult stehe, dann nehme ich diesen Tisch und dieses Pult wahr. Und das ist mein Wahrnehmungserfahrungsding, könnte ich mal sagen. Wenn jetzt ein Physiker kommt, der würde mir sagen, du stehst eigentlich vor einem Molekülgitter, das vorwiegend aus leerem Raum besteht. Ja, und jetzt ist es interessant, wie die physikalische Beschreibung mit dem mentalen Zustand, mit der Erfahrung, die ich habe, zusammengeht oder nicht zusammengeht. Und das scheint mir eine ganz fundamentale Stelle zu markieren, an der wir die Philosophie mit dem Akzent auf die mentalen Zustände und die Physik oder die Neurowissenschaften in diesem Fall in ein Gespräch bringen müssen. Und das ist auch bei den besten Köpfen, ist das ja auch der Fall, um aus diesen Grabenkämpfen herauszukommen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Aus philosophischer Sicht sagt man dann vielleicht, naja, gut,
Sie haben Überzeugungen und Meinungen, aber die wahre Natur wäre dann noch etwas anderes, was darunter liegt. Und dann würde man vielleicht aus der philosophischen Ecke sagen, naja, aber die Natur eines Wunsches ist eben, dass ich diesen Wunsch habe. Und der Hinweis auf ein Analogon zu dem Molekülgitter, das ist vielleicht eine offene Frage. Jedenfalls sind das Punkte, die wichtig sind. Die Selbsterfahrungen, die Erfahrungen, die wir machen, selbst wenn sie Illusionen sein sollten, was ich nicht glaube, will ich aber jetzt nicht für argumentieren, sind sie erklärungsbedürftig und sie weisen den Blick auf eine Spannung, die in dem Titel von Herrn Singer heute vorkommt, nämlich Konflikt zwischen Intuition und neurobiologischer Evidenz. Ich vermute, dass das auch mit solchen Spannungsverhältnissen zu tun hat. So, jetzt habe ich Ihnen Herrn Singer über die Problemfelder der Schnittstelle zwischen Philosophie und Neurowissenschaften vorgestellt, weil Sie davon ausgehen müssen und können, dass in seinen Werken verstreut und ganz gezielt jede Menge hochkarätiger Implikationen in Bezug auf die Bearbeitung dieser Felder stecken. Dass er außerdem der Direktor des Max-Planck-Institutes für Hirnforschung ist und viele Preise und Ehren bekommen hat und herausragende Beiträge geliefert hat im Bereich der Neurowissenschaften und dort in diesem Bereich als einer der weltweit anerkanntesten Forscher gilt, das wissen Sie alle. Aufgrund der simplen Tatsache darf ich das schlussfolgern, dass Sie hier heute hergekommen sind. Und ich danke Ihnen sehr.
Herr Präsident, Herr Stanig, lieber Herr Abel, vielen Dank für die einführenden Worte. Meine Damen und Herren, ich bin überwältigt, bei diesem guten Wetter so viele hier zu sehen. Herzlich willkommen und ich hoffe, Sie werden nicht allzu gelangweilt wieder von hier fortgehen. Bin ich zu hören, weil das jetzt wieder ein neues Mikrofon ist? Schlecht? Dann sollte ich das vielleicht in die Hand nehmen. Ist es so besser? Dann mache ich diesen Vorgang rückgängig. Mensch, gelingt. Ja. Geht das so? Ja, dann versuche ich das so zu machen. Technische Universität. Ist das jetzt gut? Also vielleicht mache ich einen Kompromiss. Gut, wir werden sehen. Also ich freute mich sehr über die einführenden Worte von Herrn Abel, weil ich normalerweise nicht so permissive Worte und versöhnliche Worte von Philosophen gewohnt bin, aber das liegt vermutlich an der Einbettung dieser Philosophie und Geisteswissenschaft hier in einer technischen Universität, die ich hervorragend finde, weil ich glaube, dass heutzutage Technikwissenschaften mehr denn je der philosophischen und kulturwissenschaftlichen Begleitung bedürfen, weil die Machbarkeit immer größere Herausforderungen an die ethische Begleitung solcher Aktivitäten stellt. Aber darüber sollte ich nicht reden, sondern ich werde über einige der Implikationen neurobiologischer Forschung heute für unser Selbstverständnis sprechen und auf einige Konflikte hinweisen, die entstehen, wenn man das, was man intuitiv über sich zu wissen glaubt, vergleicht mit dem, was die Neurobiologie beschreibt. Ich werde das auch einschränken. Der Herr Präsident hat mich vorhin gefragt, wie viel, wenn auf einer Skala von 0 bis 100, die Neurobiologie inzwischen aufgeklärt hätte. Und dann habe ich ihm gesagt, vor 20 Jahren hätte ich gesagt, vielleicht 70%. Heute würde ich sagen 30, wenn es hochkommt, vielleicht noch weniger. Weil wir in der Zwischenzeit gelernt haben, dass der Forschungsvorwurf, den wir uns vorgenommen haben, so unendlich viel komplexer ist, als wir ursprünglich dachten, dass wir sehr bescheiden geworden sind. Ich will zunächst mal wiederholen, was die Neurobiologen, ohne viel darüber zu reden, als konsensfähig ansehen, was sie in der Regel behaupten. Sie behaupten zum einen, dass alles Wissen, das ein Mensch haben kann über sich und über die Welt, in der funktionellen Architektur seines Gehirns zu Hause ist. Was meinen wir mit funktioneller Architektur? Wir meinen damit die Art und Weise, wie Nervenzellen miteinander verschaltet sind, wer mit wem sprechen kann, ob die Verschaltungen, die Kopplungen erregend sind oder hemmend sind, ob sie stark sind oder schwach sind. Mehr Freiheitsgrade hat ein Gehirn nicht. Ein Gehirn ist ein großes Nervennetz, in dem man keine Trennung vorzunehmen vermag, wie das in konventionellen von Neumann-Computern der Fall ist, zwischen Rechenwerk, Datenspeicher, Programmspeicher oder sowas. Nein, im Gehirn ist alles eins, es ist ein großes, integriertes, ein neuronales Netz, das alle die Leistungen erbringt, die wir kennen, in dem sowohl das Wissen gespeichert ist, das erworben worden ist in der Architektur dieses Systems, als auch die Regeln, nach denen dieses Wissen erworben, verhandelt und angewandt wird. Dann behauptet die Neurobiologie, und ich glaube, sie tut das mit gutem Recht, dass alle kognitiven Funktionen, auch die höchsten mentalen Funktionen, auf neuronalen Prozessen beruhen, also diesen nachgängig sind. Es muss immer erst ein neuronaler Prozess ablaufen, bevor sich psychische Phänomene entwickeln können. Es kann nicht umgekehrt sein. Es geht nicht, ein immaterielles, psychisches, mentales Phänomen einem neuronalen Prozess voraus. Neuronale Prozesse können nur neuronale Prozesse beeinflussen. Es können keine immateriellen Prozesse neuronale Prozesse beeinflussen. Wäre dem so, wären ganz wichtige Energieerhaltungssätze nicht erfüllt. Wir glauben aber, und ich glaube auch das ist mehr als Glaube, dass neuronale Prozesse den Naturgesetzen gehorchen, und zwar den bisher bekannten Naturgesetzen. Wir müssen im Augenblick keine Zusatzannahmen machen, um erklären zu können, wie Nervensysteme funktionieren, das Nervensystem des Menschen eingeschlossen. Es gibt noch viele Rätsel, aber wir sind fest davon überzeugt, dass die Basismechanismen, die wir kennen, und die Naturgesetze, die gültig sind, ausreichen werden, um diese Systeme in ihrer Basisfunktion verstehen zu können. Ich möchte aber einschränken, und Neurobiologen sollten das mehr tun als alle anderen. Es muss uns natürlich klar sein, dass wir nur erkennen können, erdenken können, uns vorstellen können, was die kognitiven Leistungen dieses Gehirns uns zu fassen erlauben. Denn das ist das erkenntnisgewinnende Organ, mit dem wir philosophieren, Naturwissenschaft treiben, die Welt erkennen. Nun wissen wir aber, dass das Gehirn genauso wie unser Organismus und alle anderen Organe Produkt eines evolutionären Anpassungs- und Selektionsvorgangs ist. Das heißt, das Gehirn muss sich in seiner Arbeitsweise angepasst haben an die Bedingungen der mesoskopischen Welt, in der sich Leben entwickelt hat. Das ist ein winziger Ausschnitt aus der uns bis jetzt bekannten Welt. Ausschnitt in Bereich von wenigen Mikrometern bis einigen Metern. Das ist der Bereich, in dem sich Leben entfalten konnte. Und deshalb haben sich Lebewesen an die besonderen Bedingungen dieses winzigen Ausschnittes der uns bekannten Welt angepasst. Dort sind ganz bestimmte Gesetze gültig. Es dominieren dort die Gesetze der klassischen Physik, nicht die Gesetze der Quantenphysik. Es gibt dort noch die schöne Ordnung in die kartesianischen Raumkoordinaten und die getrennt davon ablaufende Zeit, also relativitätstheoretische Ansätze sind in diesem Größenbereich völlig irrelevant. Ergo haben sich auch unsere Nervensysteme an die Besonderheiten dieses engen Ausschnittes der Wirklichkeit angepasst und Sinnesysteme entwickelt, die jene Informationen aufnehmen, die für unser Überleben und für unsere Reproduktion relevant ist. Das ist etwas ganz anderes, als ein kognitives System entwickeln zu wollen, das etwa in der Lage wäre, die Wahrheit an sich oder das, was sich an Wirklichkeit hinter den Phänomenen verbirgt, zu erfassen. Es geht wirklich nur pragmatisch darum, den Organismus vor Gefahren zu bewahren und am Leben zu erhalten. Und daraus folgt, dass unsere kognitiven Leistungen und Eigenschaften außerordentlich begrenzt sein müssen, dass sie idiosynkratisch sind, dass sie eklektisch sind. Und möglicherweise bezieht sich das auf unsere Denkstrukturen. Das ist eine interessante Herausforderung an die Philosophie. ob nicht auch die Art, wie wir logisch schließen, wie wir Inferenzen bilden, eine spezielle Anpassung an die besonderen Bedingungen unserer Lebenswelt sind und vielleicht keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen können. So ist zum Beispiel schon klar, ich werde das hinterher nochmal demonstrieren, dass die Objektdefinition, die wir anwenden, um die visuelle Welt in Objekte zu sortieren, in der Quantenwelt völlig belanglos wäre. Die Kriterien gelten dort überhaupt nicht. Und Beispiele dieser Art kann man natürlich eine ganze Reihe anführen. Das sollte also zur Bescheidenheit mahnen und Sie auch in die Lage versetzen, vieles zu dem, von dem, was ich erzählen werde, zu relativieren. Denn auch die Neurowissenschaftler können ja nur ihr eigenes Gehirn benutzen, um herauszufinden, wie es funktioniert und sind entsprechend kognitiv begrenzt bei ihrem Unterfangen. Wie Herr Abe schon angedeutet hat, bewegt sich die Neurobiologie in manchen Bereichen, vor allen Dingen seit es nicht invasive bildgebende Verfahren gibt, die es auch erlauben, das Gehirn des Menschen einigermaßen gut zu erforschen, in Bereiche, die klassischerweise hauptsächlich von den Human- und Geisteswissenschaften besetzt wurden, also die Erkenntnistheorie, klar, eine Wissenschaft, die sich mit einem Organ befasst, das Erkenntnis gewinnt, muss sich irgendwann mal dazu äußern, was die Natur von Wahrnehmung ist, die Natur von Erkenntnissen ist. Dann das ebenso angesprochene Leib-Seele-Problem. Wir empfinden uns alle als Teilhaber einer geistigen Welt, die immaterielle Eigenschaften hat, in der es soziale Realitäten gibt, die nicht tangibel sind, wie Glaubenssysteme, Wertesysteme und so weiter, von denen wir fest überzeugt sind, dass sie Realitätscharakter haben, denn sie sind wirkmächtig. Glaube errichtet Kathedralen, die kommen nicht einfach nur so in die Welt. Und wir müssen irgendwie versuchen zu erklären, wie aus den materiellen Wechselwirkungen in komplexen neuronalen Netzwerken neue Qualitäten entstehen, die uns dann im Diskurs als Mitspieler einer soziokulturellen Evolution als geistige Phänomene in Erscheinung treten, die wir die Tendenz haben, ontologisch von materiellen Prozessen abzutrennen. Das Leib-Seele-Problem treibt uns also um, genauso wie es die Philosophen umtreibt. Auch hat Herr Abe hat auf die ganzen neuralgischen Punkte schon hingewiesen. Die Konstitution des intentionalen Ichs, also der wollenden, agierenden Person, wie kann das sein, dass neuronale Netze initiativ werden, Pläne für die Zukunft formulieren, etwas wollen? Und eng damit verbunden ist natürlich die Frage nach der Freiheit des Willens. Wenn es im Gehirn mit rechten Dingen zugeht, wenn die Prozesse den Naturgesetzen gehorchen, dann muss auch das Kausalprinzip wirksam sein, dann muss der je nächste Zustand des Gehirns vom je vorausgehenden mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit determiniert sein. Wir wären schlecht beraten, hätten wir ein Gehirn, das im je nächsten Moment irgendetwas tut und nicht das, was es im Hinblick auf die Vorgeschichte tun soll, weil es dann aleatorisch handeln würde und uns nicht durchs Leben brächte. Ich werde nicht explizit, es sei denn, ich bin viel schneller, als ich denke, was ich nicht glaube, Folien zum freien Willen zeigen. Ich habe die zum Schluss angehängt, wir können das dann in der Diskussion machen, weil ich die stille Hoffnung hege, dass Sie sich einfach selbst Ihre Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was Sie hören, wenn ich einfach übers Gehirn spreche. Mal sehen, was passiert. Gut, ich will etwas über Wahrnehmung sprechen, weil sich daran Hirnfunktionen ganz besonders gut darstellen lassen, aber Sie können das gerne verallgemeinern auf motorische Programme oder andere Leistungen des Gehirns, weil die Vorgehensweise des Gehirns immer die gleiche sein wird. Also, die Neurobiologie behauptet, dass Wahrnehmen ein außerordentlich aktiver, konstruktiver Prozess ist, der auf Vorwissen beruht, dass das Gehirn schon sehr viel über die Welt weiß, dieses Wissen nutzt, um aus den wenigen Sinnessignalen, die es aus der Welt extrahiert, Wahrnehmungsinhalte zu konstruieren und zu synthetisieren. Und die Art, wie das geschieht, legt fest, wie wir wahrnehmen. Und ich werde Ihnen Beispiele dafür geben. Deshalb muss interessieren, woher das, was wir an Wissen verwenden, um die Welt interpretieren zu können und unsere Wahrnehmung zu konstruieren, wo dieses Wissen herkommt. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass Wissen in der funktionellen Architektur des Gehirns residiert. Also reduziert sich die Frage auf die Frage, welche Determinanten legen fest, wie Neurone im Gehirn verschaltet sind. Darauf reduziert sich diese Frage. Das sind im Wesentlichen drei Prozesse. Das ist einmal die Evolution, die unsere Hirne hervorgebracht hat. Ganz wichtige Erkenntnisquelle, weil durch Anpassung an die realen Gegebenheiten sich Architekturen herausgebildet haben, die offenbar gut funktionieren und deshalb erhalten worden sind. Also jedes Mal, wenn ein Menschenkind auf die Welt kommt oder auch ein Tier und die Gene exprimiert werden und Hirnstrukturen erzeugen, wird in den Genen gespeichertes Wissen über die Welt in Hirnarchitektur übersetzt und dann für Funktionen verfügbar. Dabei handelt es sich natürlich um sogenanntes implizites Wissen. Wir wissen nicht, dass wir dieses Wissen haben, weil wir gar nicht dabei waren, als es erworben worden ist. Aber wie Sie sehen werden, nutzen wir dieses Wissen extensiv, um Ordnung in die Welt zu bringen. Dann gibt es eine zweite sehr wichtige Wissensquelle, das ist die erfahrungsabhängige Entwicklung des Gehirns. Das menschliche Gehirn entwickelt sich von der Geburt bis etwa zum 20. Inzwischen dehnen wir das schon als 25. Lebensjahr aus, strukturell weiter. Eine Vielzahl von Verbindungen werden erst nach der Geburt geknüpft und dabei ist es so, dass etwa 30-40% der einmal geknüpften Verbindungen im Lauf der Entwicklung wieder gelöst werden und vernichtet werden. Es erfolgt also ein ständiger Umbau auf der Basis der genetisch vorgegebenen Schaltpläne. Und zwar erfolgt dieser Umbau unter dem Einfluss von Interaktionen mit Umwelt, unter dem Einfluss von Erziehung, von Erfahrung. Es werden also von den vielen Angeboten und Verbindungen just jene erhalten bleiben, die sich in einem funktionellen Kontext bewährt haben und andere werden abgeschaltet. Ein Großteil dieses Wissenserwerbs, der sich strukturell niederschlägt und die Hirnarchitektur irreversibel prägt, führt ebenso zu implizitem Wissen. Kleine Kinder haben noch kein episodisches Gedächtnis, die lernen enorm viel über die Welt, aber sie lernen nicht mit, in welchem Kontext sie was gelernt haben. Man spricht da von frühkindlicher Amnesie, also bis etwa zum 4. Lebensjahr lernen Kinder enorm viel, aber sie wissen nicht, wo sie es herhaben. Das ist ja auch implizites Wissen, das den Charakter von Überzeugungswissen hat oder Behauptungswissen. Man weiß es einfach, man diskutiert dann nicht drüber, weil man nicht weiß, wo man es her hat. Dann gibt es die lebenslangen Lernprozesse, die uns alle bekannt sind, die zu explizitem Wissen führen. Wir wissen, wir haben die Erfahrung dort und dort gemacht, speichern den Kontext mit ab. Und auch dieses Wissen wird mitbenutzt, um unsere Wahrnehmungen zu strukturieren. Das hat dann mehr bei komplexen Wahrnehmungsvorgängen von Artefakten zu tun, von Kulturprodukten, von Musik und so weiter. Aber auch hier ist das Vorwissen ganz entscheidend für die Art und Weise, wie wahrgenommen wird, wie segmentiert wird und interpretiert wird. Das sind die drei wichtigen Quellen. Es ist also das ausgereifte Gehirn, das Produkt von genetischen und epigenetischen Faktoren. Und es ist außerordentlich schwer anzugeben, welchen Anteil welcher Prozess hat, weil man einer Verbindung, die nicht mehr da ist oder die nicht da ist, nicht ansehen kann, ob sie nie da war oder ob sie einfach wieder weggelernt worden ist. Und das Gleiche gilt für die Konsolidierten natürlich. Wichtig ist festzuhalten, um uns besser zu verstehen, dass die Evolution bei der Entwicklung all dieser Architekturen und Mechanismen unglaublich konservativ vorgegangen ist und bewahrt hat, was sie einmal erfunden hat und wenn es sich bewährt hat. Sodass also die molekularen Bausteine von Nervenzellen, die Art, wie Signale übertragen werden und wie einfache Nervennetze strukturiert sind, nahezu unverändert von der Schnecke auf das menschliche Großhirn übertragbar sind. Weshalb man auch in Schnecken Arzneimittel entwickeln kann, die dann beim Menschen wirken. Das bedeutet aber auch, dass bestimmte Regeln, Lernregeln zum Beispiel, die Kontingenzen in der Welt als zusammenhängend erkennen lassen, wenn etwas gleichzeitig passiert, dann stellen wir Zusammenhänge her. Der Grund dafür sind ganz bestimmte molekulare Prozesse, die bei der gleichzeitigen Erregung von Nervenzellen zum Tragen kommen. Das hat die Schnecke schon, das haben wir auch noch. Das Gleiche gilt für molekulare Prozesse, die kausale Beziehungen signalisieren. Wenn etwas A vor B kommt, haben wir die Tendenz, A als die Ursache von B zu interpretieren. Das wird dann molekular so realisiert, dass entsprechende Gedächtnisspuren aufgebaut werden. Das macht die Schnecke schon so, das haben wir immer noch. Konservativ war die Evolution auch hinsichtlich der Strukturentwicklung. Es hat seit der Erfindung der Großhirnrinde, das ist so bei den frühen Wirbeltieren passiert, keine neue Struktur mehr im Gehirn gegeben. Sondern alles, was danach kam und alles das, was dann letztlich den Übergang von den Menschenaffen zum Menschen und damit den Übergang von der biologischen zur kulturellen, soziokulturellen Evolution ermöglicht hat, ist ein Mehr von Gleichen. Und zwar in dem Fall hauptsächlich von Großhirnrinde. die hat einfach im Volumen zugenommen, vermutlich wegen relativ geringfügiger Mutationen, die einfach dafür gesorgt haben, dass Zellen, die Großhirnrindenzellen machen, ein oder zwei Teilungszyklen mehr durchlaufen. Schon verdoppelt sich die Zahl der Großhirnrindenzellen. Und manchmal genügen dann solche Kleinigkeiten, um völlig neue Qualitäten hervorzubringen. Nun ist es so, dass all diese mitgegebenen Architekturmerkmale und Verarbeitungsstrategien festlegen, wie wir uns in der Welt wiederfinden. Sie definieren zum Beispiel die sensorischen Kategorien und das auf sehr willkürliche Weise. Wir unterscheiden als Menschen zwischen Licht und Temperatur, aber nur deshalb, weil im Auge Rezeptoren sind, die Lichtwellenlängen, elektromagnetische Wellen in den Bereich von 200, von 400 bis 700 Nanometer in neuronale Erregung übersetzen. Das erscheint uns als Licht und stellt uns den ganzen Reichtum der visuellen Welt dar. Wellenlängen, die ein bisschen größer sind, länger sind, ab 700 Nanometer, werden von Fotorezeptoren nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr übersetzt, aber dafür von Wärmerezeptoren in der Haut. Und schon macht der Mensch aus diesem physikalischen Kontinuum zwei völlig verschiedene Kategorien. Temperatur hier, Licht dort. Und so ist das für alle Sinnessysteme. Wir legen fest, was Objekte sind. Ich werde Ihnen das noch zeigen. In unserem Gehirn ist festgelegt, nach welchen Regeln wir Verbindungen herstellen zwischen Ereignissen, wie wir lernen. Festgelegt wird auch sein, wie wir logisch schließen. Ich hatte schon darauf hingewiesen, das könnte vielleicht idiosynkratisch sein. Wir wissen es nicht. Und es könnte auch sein, dass ein Teil der ästhetischen Kriterien, die wir zur Bewertung von Schönen hernehmen, dass die auch schon genetisch fixiert sind, weil wir dabei mit manchen Tierarten zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen, was Symmetrien anlangt und bestimmte Proportionen. Wichtig ist, dass diese Regeln halt nur für die kleine mesoskopische Welt gelten, in der wir uns entwickelt haben. Also die Frage, was ein Objekt ausmacht, das haben die Gestaltpsychologen ausführlich untersucht. Wir haben die Tendenz, als zusammengehörig zu gruppieren, was miteinander verbunden ist, oder wenn Elemente nahe beieinander liegen, oder wenn sie die gleiche Farbe haben, oder wenn sie sich mit der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegen. Oder hier sehen wir als Objekt das, was geschlossen ist, nicht die Zwischenräume. Und hier sehen wir als Objekt das, was symmetrisch ist, und nicht die asymmetrischen Zwischenräume, unabhängig vom Kontrast. Das sind angeborene, fest verdrahtete Kriterien, nach denen wir die Welt absuchen und Objekte definieren. Symmetrie ist ganz wichtig, wenn man darauf angewiesen ist, irgendwelche Tiere entdecken zu wollen, die sich tarnen, weil fast alles, was lebt, symmetrisch ist, entweder radialsymmetrisch oder axialsymmetrisch. Und das geht, also all diese Kriterien werden auch von Tieren verwendet, um Objekte identifizieren zu können. Das ist nichts spezifisch Menschliches. Das führt dann dazu, dass wir Annahmen machen, wenn wir ganz bestimmte Konstellationen sehen, wie hier, sehen Sie ein blaues Quadrat, das auf roten Kreisscheiben liegt. In Wirklichkeit ist es so, dass das hier ausgeschnittene Kreissegmente sind und hier nur Stummel von Linien und das Quadrat gar nicht vorhanden ist. Wenn man hier drüber misst, gibt es keine Grenzen. Das wird hin synthetisiert vom Gehirn, weil es nach einer Lösung für diese Konstellation sucht. Und die einfachste, plausibelste Lösung ist, naja, hier handelt es sich um die gute Form der runden Kreisscheiben, die halt nur als solche nicht sichtbar sind, weil was drüber liegt. Und das, was da drüber liegt, ist auch gerade wieder symmetrisch und geschlossen und wird dann als Objekt wahrgenommen. Wir synthetisieren also das Objekt hinein und nehmen es dann aber auch so wahr und lassen es davon auch nicht abbringen. Noch zwei Beispiele, die zeigen, wie mächtig das implizite Wissen ist bei der Strukturierung dessen, was wahrgenommen wird. Hier sehen Sie so eine Model, mit der man, wie heißen diese kleinen Schokoladenkugeln, Trüffel machen kann. Das ist die Innenseite mit den Kavitäten und das ist die Rückseite mit den konvexen Ausstülpungen. Nun ist es in Wirklichkeit so, dass die beiden identisch sind, der steht nur auf dem Kopf. Und warum sie das konkav sind und das hier konvex, ist dadurch bedingt, dass die implizite Annahme ist, die das Gehirn macht, dass Licht von oben kommt. Das ist einfach immer so gewesen, bevor die Ingenieure aufgetreten sind. Und wenn Licht von oben kommt, dann muss konkav sein, was den Schatten oben hat, und konvex, was den Schatten unten hat. Und so wird das interpretiert und es wird überzeugend so wahrgenommen. Sie können sich dagegen auch nicht wehren. Sie sehen also, wie eine Vorannahme, von der Sie zunächst gar nichts wissen, festlegt, wie Sie wahrnehmen. In dem Fall nicht schlimm, weil es uns allen so geht. Ein weiteres Beispiel. Ich behaupte, dass A genauso hell ist wie B. Das werden Sie zunächst nicht glauben, aber ich kann es Ihnen zeigen, indem ich einfach so ein paar Sachen drumherum abdecke. Und dann kommt das. Was ist hier passiert? Die Netzhaut des Auges erhält genauso viel Photonen von A wie von B. Sie hatten ja gerade gesehen, die sind gleich hell. Nun sieht aber das Gesamtsystem diesen Konus hier stehen und sieht den Schatten, der da drüber liegt. Und sagt sich nun, und das ist sehr implizit, was es sich da sagt, wenn von B genauso viel Photonen kommen wie von A, aber über B ein Schatten liegt, also B nicht so stark beleuchtet wird wie A, dann muss B heller sein, sonst kämen da nicht gleich viel Photonen zurück. Und das ist ein sehr sinnvoller Prozess, ein inferentieller Prozess, der dem Sehsystem hilft, über viele Fairnesse hinwegzukommen. Und Sie wissen nicht, dass Sie diese Rechnungen anstellen. Und was Ihnen das Gehirn präsentiert, ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis einer ganz komplizierten Berechnung von Helligkeitswerten und von unter Zugrundelegung von ganz bestimmten Annahmen. Serviert wird Ihnen eine überzeugende Wahrnehmung. Das ist auch noch nicht schlimm, weil wir alle diese Inferenzen machen, auf gleiche Weise auch Primaten machen das so. Schwierig wird dieses Problem der konstruktivistischen Wahrnehmung, wenn es sich um prägendes Vorwissen handelt oder um gestaltendes Vorwissen, das jetzt nicht evolutionär erworben worden ist, sondern in diesen frühen Prägungsphasen ins Gehirn hineingekommen ist, auch implizit. Und das ist mit Sicherheit der Fall für Wissen, das wir im Zusammenhang mit kultureller Prägung erworben haben. Denn ich hatte Ihnen schon gesagt, die epigenetische Überformung von Hirnarchitekturen spielt eine außerordentlich große Rolle bei der Ausbildung von reifen Hirnfunktionen, sodass man annehmen muss, dass unsere Gehirne, obgleich sie genetisch denen der Höhlenbewohner vor 40.000, 50.000 Jahren nahezu unverändert sind, also wir haben die gleichen Gene, das ändert sich alles nicht so schnell, unsere Gehirne trotzdem deutlich verschieden sind von denen aufgrund der epigenetischen Prägung. Wir haben so viel mehr instrumentelle Fähigkeiten erworben, Lösen von Integralgleichungen, Fahren von Autos und so weiter, was alles strukturell niedergelegt werden muss. Also wir haben durch diese erfahrungsabhängige Ausreifung von Nervennetzen sicher sehr viel komplexere Nervennetze bekommen. Über diese epigenetische Prägung werden nun aber auch kulturspezifische Vorannahmen in diese Gehirne eingeprägt, die dann später die Wahrnehmung von ganz bestimmten Inhalten beeinflussen, insbesondere die Wahrnehmung von sozialen Realitäten. Woraus für mich zumindest zwingend folgt, dass wir davon ausgehen müssen, dass Menschen, die in verschiedenen Kulturkreisen geprägt worden sind, wenn sie dann mal erwachsen sind und irgendwelche sozialen Realitäten, also Beziehungssituationen beurteilen sollen, möglicherweise völlig andere Primärwahrnehmungen hinsichtlich dessen haben, was da passiert. Das gar nicht interpretieren, sondern einfach verschieden wahrnehmen. So verschieden wie dieses Schachbrettmuster. Und auch nicht mit sich drüber diskutieren lassen können, ob das, was sie wahrnehmen, richtig oder falsch ist. Denn in dem Fall gibt es kein Tertium Comparationis. Es gibt keinen objektiven Dritten, der sagen könnte, du hast recht und du nimmst das falsch wahr. Was, glaube ich, zum Nachdenken zwingen muss, ob unser Begriff von Toleranz, nämlich das Gewährenlassen des anderen mit der Großzügigkeit, dass solange er uns nicht stört, kann er ruhig seine falschen Gedanken und Wahrnehmungen verfolgen, ob wir damit in einer multikulturellen Gesellschaft, die zusammenwachsen will, hinkommen können. Ich glaube, nein. Ich will mich jetzt der Frage zuwenden, wie sich Wahrnehmungen im Gehirn konstituieren. Ob es da irgendwo diesen verortbaren Beobachter gibt, dieses intentionale Ich, das da zuschaut. Und wenn man dieser Frage nachgeht, stößt man auf die erste Inkonsistenz zwischen Intuition und neurobiologischen Erkenntnissen. Ich denke, ich spreche im Namen Ihrer aller, und Herr Abel hat das ja schon angedeutet, dass wir schon annehmen, dass es in unserem Gehirn eine zentrale autonome Instanz geben muss, irgendwo, nämlich unser Ich, das bewertet, wahrnimmt, entscheidet, koordiniert, Handlungen initiiert und letztlich auch das Sitz unserer kreativen Aktionen ist. Das ist eine Ansicht, die abendländische Geistesgeschichte von Anfang an durchzogen hat. Ich glaube, nur die Stoiker haben leicht abweichende Vorstellungen gehabt. Da bin ich zu wenig Zu Hause, ich weiß auch, dass östliche Kulturen und Philosophien andere Meinungen hatten, das weniger so gesehen haben, aber zumindest wir und allen voran Descartes haben das so gesehen und haben dann auch bestimmte Zentren im Gehirn versucht zu finden, die nur einmal vorkommen und ihnen dann diese Sitzfunktion zugeschrieben. Nun, die wissenschaftliche Sicht ist eine gänzlich andere. Herr Abel hatte das schon gesagt, wenn man dieses kleine U-Boot da reinschickt, man findet keinen Ort, an dem diese übergeordnete Instanz ihren Platz haben könnte. Es gibt keinen Beobachter im Gehirn, keinen Beweger, keinen Entscheider. Gäbe es ihn, hätten wir wieder das Problem des infiniten Regresses. Wer beobachtet und kontrolliert dann den Beobachter und so weiter. Man kommt damit nicht zu Ende. Was wir vielmehr sehen ist, und ich will mich jetzt mal auf die Großhirnrinde beschränken, dieser große Mantel, ein kontinuierlicher Mantel von Nervenzellen, den wir Großhirnrinde nennen, der in Falten gelegt ist, damit er Platz findet im kleinen Schädel, der aus lauter kleinen Modulen besteht, die im Wesentlichen alle das Gleiche machen. Die interne Verschaltung von solchen kleinen Modulen ist überall die gleiche, was darauf hinweist, dass die alle die gleichen Rechenoperationen durchführen, die wir noch nicht in ihrer Vollständigkeit kennen. Und je nachdem, was diese Module zu verarbeiten bekommen, ob Informationen von den Augen oder von den Ohren oder aus dem Körper selbst, erfüllen sie andere Funktionen und in der Kombination dieser Funktionen entsteht dann alles das, was uns ausmacht. Wie gesagt, Speicher und Programm und Wahrnehmungsfunktionen werden alle durch die gleichen neuronalen Netze realisiert. Es gibt da keine besonderen Trennungen. Interessant ist jetzt zu sehen, wie diese Areale miteinander verbunden sind. Hier ist jetzt jeder dieser roten Punkte, das ist ein Affengehirn, Makakengehirn. Jeder dieser roten Punkte steht jetzt für eines dieser farbigen Areale von vorhin, also für Millionen und Milliarden von Nervenzellen, die in solchen Arealen gebündelt sind. Und diese weißen, und hier ist nur dargestellt, sind die Areale, die sich mit dem Sehen befassen. Das sind beim Menschen etwa 35, bei diesen Primaten etwa 30. Und dann noch ein paar exekutive Strukturen, die man braucht, um die Augen zu bewegen und die Aufmerksamkeit irgendwo hinzulenken. Und was Sie dazwischen sehen, diese vielen weißen Striche, das sind mächtige Nervenbahnen, die diese Neurone untereinander verbinden. Die sind alle reziprok, laufen also hin und her und Sie sehen, was das für ein unglaublich dichtes Geflecht ist. Es fällt sehr schwer her, noch irgendwelche Hierarchien zu sehen oder bestimmte Stromlinien, sondern es spricht im Grunde jeder mit jedem. Der Grund dafür ist, dass die Architektur, die hier gefunden worden ist von der Evolution, die Eigenschaften von sogenannten Small World Networks hat. Small World Networks, die kennen Sie, das Internet hat solche Charakteristika, Flugroutennetze sehen so aus, soziale Systeme haben sich so strukturiert. Die stellen eine Netzwerkarchitektur dar, die es ermöglicht, von jedem Punkt zu jedem beliebigen anderen mit einer minimalen Zahl von Umsteigepunkten zu kommen und mit minimaler Weglänge. Ist ein Kompromiss, man könnte einmal jeden mit jedem verbinden. Das würde fürs Gehirn bedeuten, dass jedes Neuron 10 hoch 14 Kontaktstellen bekommen müsste und ebenso viele Verbindungen woanders hin machen. Das ist völlig ausgeschlossen. Man könnte nur immer die je nächsten Nachbarn miteinander verbinden. Dann kommt man schon von überall nach überall hin, aber man muss unendlich oft umsteigen. Dann kann man die Verbindungen würfeln. Das ist schon fast optimal, weil man dadurch kurze Verbindungen kriegt und dann mal ein paar lange. Und dann kann man Evolution treiben oder sich selbst organisierende Systeme sich entwickeln lassen wie das Internet. Und die finden ganz von alleine zum Optimum, zu einer Small World Architektur. Die hat viele lokale Verbindungen. Das ist hier ein Stück Wirklichkeit aus der Hirnrinde. Relativ viele lokale Verbindungen zwischen den Modulen. Aber dann gibt es immer wieder mal strategische Langstreckenverbindungen, die man dann benutzen kann, wenn man schnell von hier nach da kommen will oder so. Und dann kann man sehen, wie oft man umsteigen muss. Man muss nicht sehr oft umsteigen, wenn man sich im Gehirn auskennt. Was natürlich ein großes Problem darstellt, weil man dafür sorgen muss, dass nicht jeder mit jedem dauernd kommuniziert. Das würde so sein, als würden Sie Ihren Radioempfänger auf sämtliche Sendestationen dieser Welt einstellen. Die Frage ist also, wie entstehen kohärente Wahrnehmungen in so einem verteilt organisierten System? Wie entscheidet so ein System? Wie kann es Aktionen planen? Und letztlich auch die Frage, die Herr Abel schon angesprochen hat, wo konzentriert sich denn nun das handelnde, intentionale Ich in so einem Netzwerk? Ich sollte noch schnell nachtragen, dass Neurone alle relativ einfache Antworteigenschaften haben. Wenn man in Sinnesystemen schaut, dann findet man im Sehsystem Neurone, die zum Beispiel ganz gerne auf Balken ganz bestimmter oder Konturen ganz bestimmter Orientierung reagieren. Wenn sowas auftaucht im Antwortfeld des Neurons, dann entlädt das, wird es rausgedreht, entlädt es nicht mehr. Schreitet man ein bisschen weiter fort in der Verarbeitungshierarchie, dann findet man Nervenzellen, die auf so komplexere Kombinationen von Merkmalen ansprechen. Aber man ist abgekommen von der Idee, dass man irgendwo hoch oben im Nervensystem Zellen findet, die spezifisch für ein ganz bestimmtes Objekt, für eine bestimmte Person oder sowas sind. Es gibt sowas, aber das ist dann nie ein einzelnes, sondern es ist immer eine riesige Population von Nervenzellen, die aber danach noch viele andere Sachen können. Kurz und gut, also die Nervenzellen reagieren auf ganz bestimmte Inhalte, ganz bestimmte Merkmale von Objekten. Und nun kann man sich mal für einen Moment das Gedankenexperiment ausdenken, wie die Repräsentation eines polymodalen Objektes in der Hirnrinde aussieht. Also eines Objektes, das in mehreren Modalitäten gleichzeitig existiert. Das hier ist das Sinnessystem des Gehirns von Katze. Die Punkte hier sind wieder Hirnrindenareale, sehen Sie, es ist weniger als im Affen, die sich mit dem Sehen, Tasten, Hören und mit der emotionalen Bewertung befassen. Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn dieses System, das auch wieder diese interessante Verbindungsarchitektur hat, mit einem bellenden Hund oder mit sowas konfrontiert wird, den es gleichzeitig betasten kann. Kommt ja vor, dass meine Katze auch mit dem Hund spielt. Und dann weiß man, kann extrapolieren aufgrund dessen, was man schon untersucht hat, dass in dem Fall fast alle Zentren, die mit dem Sehen befasst sind, aktiv sein werden, weil sie sich mit den unterschiedlichen Aspekten des visuellen Eindrucks dieses Hundes befassen. Mit seiner Verortung, mit seiner Bewegung, mit seiner Größe und so weiter, mit seiner Farbe. Das Gleiche wird für den Tastsinn passieren. Alle diese Areale müssen zusammenarbeiten, um unterschiedliche Merkmale, die ertastbar sind, zu dekodieren. Das Gebell wird hier verarbeitet und dann schließlich wird in Zentren, die hier liegen, die emotionale Bewertung vorgenommen. Das sind Bereiche, die zum limbischen System gehören. Hier wird festgestellt, ob das, was hier erarbeitet worden ist, was das für eine emotionale Konnotation haben soll. Ob man vor dem Hund Angst haben soll oder ob es ein friedlicher Hund ist, ob das Gebell bedrohlich ist oder nicht. Kurz und gut, es entsteht auf diese Weise der Gesamteindruck eines Hundes, eines individuellen Hundes. Und jetzt muss man sich fragen, wo ist der jetzt eigentlich da drin? Und dann kommt man zu der Schlussfolgerung, das kann sich nur um ein komplexes raumzeitliches Muster handeln, das sich ausspannt zwischen Myriaden von Nervenzellen, die miteinander wechselwirken und irgendein kompliziertes Muster erzeugen, das sich auch noch in der Zeit verändern wird. Das wird nicht stationär sein. Und das ist dann das, was der Katze als der Hund erscheint und dem betrachtenden Menschen genauso. Das ist die wahrscheinlich nicht weiter reduzierbare Beschreibung einer neuronalen Repräsentation eines Wahrnehmungsinhaltes. Und das fühlt sich fremdartig an, also auch für jemanden, der damit viel umgeht. Es ist ein raumzeitliches, dynamisches Muster von Erregungen, das enorm weit verteilt ist, koordiniert sein muss und einen ganz bestimmten Inhalt darstellt. Die zentrale Frage ist jetzt, wie wird in so einem System das zusammengebunden, was zusammengehört? Und wie wird getrennt gehalten, was getrennt sein muss? Es könnte ja sein, dass da zwei Hunde sind. Dann brauche ich zwei solche Ensembles in dieser großen Wolke, die ich voneinander getrennt halten muss. Und ich werde ein Beispiel dafür geben. Ein Beispiel ist zum Beispiel hier, ist jetzt auf einer einfacheren Ebene. Hier sind schwarze Flecken und weiße Flecken. Und Sie müssen jetzt das Kunststück vollbringen, die so zu sortieren und miteinander selektiv zu binden, dass Sie mit der Zeit 7 Pferde hier sehen werden. Das ist nicht einfach und keine Maschine kann das, weil Sie nicht diese schwarze ausgearbeitete Wiesenflecken mit diesen weißen hier in Verbindung bringen dürfen. Das würde kein Pferd ergeben, sondern die muss gebunden werden mit der weißen Fläche. Und oft muss es auch der Fall sein, wenn Sie gar nicht die Grenzen hier gut sehen, die Konturen gar nicht gut ausmachen können. Kurz und gut, Sie müssen diese Szene segmentieren und dazu müssen Sie wissen, was womit verbinden sollen. Das ist zum Teil fest ins Gehirn eingedrahtet, die Bindungskriterien sind fest verdrahtet, aber die Frage ist, wie macht denn das Gehirn was? Was müssen die Neuronen leisten, um das zu können? Und die müssen zwei Dinge können. Sie müssen einmal angeben, ob das Merkmal, für das sie zuständig sind, ich hatte Ihnen diese einfachen Reize gezeigt, ob das da ist. ob das in Ihrem rezeptiven Feld erschienen ist. Und zum Zweiten müssen Sie allen anderen sagen, nicht nur mein Merkmal ist dafür, dass ich symbolisch kodiere, sondern ich mache jetzt gerade gemeinsame Sache mit den nächsten 30.000 verschiedenen, die irgendwo verteilt liegen. Und wenn ich was anderes sehe, dann machen die gemeinsame Sache mit einer anderen Konstellation. Sie müssen also zwei Nachrichten gleichzeitig vermitteln. Und das ist nicht einfach für Nervenzellen, denn die können nicht sehr viel. Die können lediglich ihre Entladungen in der Frequenz verändern. Die können stärker, hochfrequenter entladen, in einem relativ engen dynamischen Bereich zwischen 0 und ein paar hundert pro Sekunde. Und sie können noch festlegen, wann genau sie diese Potenziale, diese Entladungen machen. Und das sind die einzigen zwei Sprach- und Ausdrucksmöglichkeiten, die Neurone haben. Und damit müssen sie das jetzt irgendwie leisten. Und die Hypothese, die man verfolgen kann, die wir in Frankfurt sehr stark verfolgen, auf der Basis von zufälligen Entdeckungen, für die wir niemals Forschungsgelder bekommen hätten, hätten wir sie hineingeschrieben. Das geht immer erst im Nachhinein. Ist das die Botschaft darüber, in meinem Antwortfeld ist ein ganz bestimmter Reiz, wird über die Aktivitätszunahme signalisiert. Und die Botschaft, mit wem die Neuronen gerade kooperieren, wird über die präzise zeitliche Synchronisation dieser Entladungen vermittelt. Und die kann unabhängig von der Entladungsrate verändert werden. Sie können den Zeitpunkt, wann Sie entladen, unabhängig davon machen, wie stark Sie entladen. Sodass man also zwei Sprachsysteme zur Verfügung hat, die man unabhängig voneinander modulieren kann. Synchronizität ist was ganz Besonderes, das wissen Sie ja aus dem allgemeinen Leben, da gibt es Resonanzphänomene, die zusammenbrechende Brücke unter der marschierenden Kohorte und solche Sachen. Man kann Pendel sehr gut synchronisieren. Es hat also eine ganz besondere Konnotation, die Nervenzellen ausnutzen können, um selektiv Bindungen untereinander herzustellen. Das will ich immer die Details weglassen. Vielleicht ein ganzes kleines bisschen Blick auf Neurone selber, damit Sie ein Gefühl kriegen, wie das so aussieht. Wenn man von einer Gruppe von Nervenzellen ableitet, zum Beispiel in der Sehrinde und ein Muster drüber bewegt über die Antwortfelder dieser Neurone, dann findet man sehr oft, wenn das Tier aufmerksam ist und auch wirklich Signale verarbeitet, dass diese Nervenzellen in Gruppen entladen. Jede dieser Nadeln hier ist so eine kleine synchrone Entladung, die dann auch im Summenpotenzial sich widerspiegelt. Und das hier passiert so ungefähr mit 40 Hertz. Wenn man da so zuhört, dann klingt das ungefähr so wie brrrr, so in diesem Rhythmus läuft das. Geht bis 80, 90 Hertz hoch. Was dieses Phänomen so interessant macht, ist, dass man wirklich synchronisieren kann. Also in dem Fall sind zwei Nervenzellgruppen gleichzeitig registriert worden. Die haben ihre Antwortfelder leicht überlappend, draußen irgendwo in der Welt. Dann lassen sie sich aktivieren durch eine bewegte Kontur. Und dann kann man diese Antworten miteinander korrelieren. Und wenn man dann diese sehr schön modulierten, oszillierenden Korrelogramme bekommt, dann weiß man, die haben ihre Aktivitäten präzise synchronisiert. Und was die Synchronisation so spannend macht, ist, dass sie einige der Gestaltkriterien, die wir benutzen zur Gruppierung und zur Objektidentifikation, widerspiegeln. Ein ganz bedeutendes Gestaltkriterium, hatte ich Ihnen schon gesagt, ist, wenn sich etwas mit der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegt. Ein Tier, das sich im Wald versteckt und tarnt und ganz ruhig hält, ist schwer zu sehen. Aber in dem Moment, wo es eine kleine Bewegung macht und sich alle Konturen mit der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegen, haben sie es sofort entdeckt. Weil das dann sofort kopiert wird. Und das kann man im Gehirn wieder sehen, dass es solche Mechanismen gibt. Hier sind zwei Zellen, die reagieren auf so vertikale Balken, die sich über ihre Antwortfelder bewegen. Und wenn man einen langen Balken, sprich ein Objekt nimmt und das da drüber bewegt, dann synchronisiert das wieder so schön. Nimmt man aber zwei verschiedene Balken und bewegt sie in Gegenrichtung, so, dann sind das natürlich zwei unterschiedliche Objekte. Das verletzt das Gesetz der Kontinuität und des gemeinsamen Schicksals, also wird es als zwei Objekte klassifiziert. Und man sieht hier, dass die Neurone zwar aktiv sind, ist alles sehr schwarz hier, aber nicht mehr synchronisieren. Sodass also diese Zusammengehörigkeit im Objektrahmen, im Gestaltrahmen, wird übersetzt im Gehirn in eine Korrelation von schwingenden Aktivitäten. Und auf diese Weise wird wahrscheinlich auch dieses Problem gelöst, der Gestalt, dass Konturen, wenn die Segmentierung mal erfolgreich war, die zusammengehören, die kopiert werden müssen, zu neuronalen Erregungen führen, wie hier die Neurone, die für das grün skizzierte Pferd zuständig sind, die dann synchron sind. Also innerhalb von wenigen Millisekunden genau gleichzeitig entladen. Und auf diese Weise kann man dann mehrere Objekte dort unterbringen, weil man einfach ein zweites Objekt mit einem anderen Rhythmus, in einer anderen Frequenz auch wieder synchron schwingen lassen kann, ohne dass die sich im Weg stehen. Also Codierung von Inhalten, vor allen Dingen, wenn es sich um komplexe und neue Inhalte handelt, für die man auch keine Spezialistenzellen entwickelt haben kann, wie eine neue Skulptur oder eine neue Melodie, die werden in aller Regel durch diese weit verteilten Ensembles von Neuronen, die sich temporär zusammenschließen, zu funktionellen Einheiten kodiert. Das gilt nun nicht nur für diese simplen, gilt nicht nur für Wahrnehmungsinhalte, sondern das gilt für Verarbeitungsinhalte im Allgemeinen, weil das Gehirn überall nach den gleichen Prinzipien funktioniert. Das heißt also, auch unsere Entscheidungen, unsere Pläne für Aktionen, unsere Wertungen basieren auf komplexen raumzeitlichen Mustern, die sich auseinander entwickeln. Habe ich noch genug Zeit, um ein bisschen über Schizophrenie zu reden? 5 Minuten? Dann überspringe ich das, weil das sonst immer das Sammelbild ist. Und will Ihnen zeigen, dass das, was wir tun, natürlich nicht nur zerebrale Gymnastik ist, um Netzwerkanalysen zu treiben, sondern dass dahinter natürlich schon immer der Versuch steht, etwas zu verstehen, was zum Schluss dann auch irgendwann mal angewandt werden kann. Wenn es auch so ist, dass die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass anwendungsbezogene Forschung in aller Regel nicht zu dem Ergebnis führt, das man gesucht hat. Wenn man Glück hatte, denkt man auf dem Weg was anderes. Also je besser die Forschung ist, desto weniger kann man am Vorabend in einen Forschungsantrag hineinschreiben, was man morgen entdecken wird. Bei der Schizophrenie, der Krankheit, die ungefähr 1% der Bevölkerung einmal im Leben mindestens heimsucht und die sehr oft auch dann chronisch wird, hat einige Merkmale, die vermuten lassen, dass die Bindungsfunktionen, über die ich gesprochen habe, gestört sein könnten. Schizophrene Patienten haben Probleme bei der Bindung von Merkmalen, die zusammengebunden gehören. Die empfinden die Welt oft als segmentiert und fragmentiert. Sie haben Probleme mit ihrem Arbeitsgedächtnis. Arbeitsgedächtnis ist eine Funktion, die sehr stark auf das dynamische Binden von Inhalten abhebt. Das ist das Gedächtnis, das Sie brauchen, um sich die Bestellung, wenn Sie Kellner sind, eine Bestellung zu merken, die Sie dann wieder löschen können, wenn Sie es serviert haben. Nein, wenn die Rechnung bezahlt ist. Was man für Telefonnummern braucht und sowas. In diesem Gedächtnis kann man praktisch beliebige Inhalte mit beliebigen anderen temporär verbinden. Es ist eine ungeheure Komplexität oder kombinatorische Komplexität, die dort erledigt werden kann. Das geht nur durch dynamisches Binden. Das können schizophrene Patienten nicht sehr gut. Deshalb haben wir uns überlegt, wenn diese Funktionen gestört sind, dann und die Synchronisation von Oszillationen in diesem hohen Frequenzbereich, was mit dem Binden von Elementen zu tun hat, dann könnte es ja sein, dass gerade diese Funktion bei denen gestört ist. Und das kann man relativ einfach untersuchen. Man kann, damit das Gehirn irgendwas tun muss, damit man was messen kann, die Probanden bitten zu sehen, ob sie hier ein Gesicht sehen oder hier ein Gesicht sehen. Manche von ihnen werden hier ein Gesicht sehen, das ist die Nase, die Augen, Schatten, der Mund hier irgendwo unten. Und dann muss man das vervollständigen. Das ist eine Funktion, eine Wahrnehmungsfunktion, die sehr viel Bindungsoperationen erfordert, damit das gelingen kann. Wenn man das tut und Magnetoenzephalographie macht, also über Magnetfelder indirekt erschließt die Hirnströme in dem darunterliegenden Gehirn, dann findet man bei der Lösung dieser Aufgabe, werden wir sich damit beschäftigt, zu einem bestimmten Zeitpunkt über dem Hinterhaupt oszillatorische Aktivität in diesem interessanten Frequenzbereich. Und das ist bei gesunden und Probanden so, und man findet das auch bei schizophrenen Patienten wieder, allerdings wesentlich weniger ausgeprägt. Hier ist der Vergleich, was Sie hier sehen auf der Y-Achse ist der Frequenzbereich. Hier läuft die Zeit des Versuchsdurchgangs, hier wird das Bild gezeigt und hier versucht die Person das zu erkennen. Und während dieser Zeit entstehen hier in Farben kodiert, je mehr, umso röter, oszillatorische Aktivitäten in diesem Frequenzbereich um die 80 Hertz herum. Und zwar zwei Wellen, die man interpretieren kann. Das hier ist die Enkodierungsphase, das hier ist die Erkennungsphase. Und Sie sehen, dass bei schizophrenen Patienten diese Wellen wesentlich schwächer ausgeprägt sind. Also die Amplitude ist einfach geringer. Das ist für sich schon mal interessant, weil es Hinweise auf den Mechanismus gibt, der hier gestört sein könnte. Aber noch viel auffälliger ist, wenn man jetzt nicht die Amplitude dieser Schwingungen misst, also einfach nur haben die großen Ausschläge oder kleine, sondern an verschiedenen Stellen misst und schaut, ob die Schwingungen synchron sind, präzise in der Phase laufen oder ob die unabhängig voneinander laufen, also Phasensynchronisation untersucht, dann findet man einen dramatischen Unterschied. Bei Normalpersonen passiert während der Inkodierungsphase im Bereich von 20 bis 30 Hertz in diesem Schwingungsbereich, also langsamer, weil es über größere Strecken geht, ganz starke Synchronisation, extrem präzise, fehlt bei schizophrenen Patienten fast vollständig. Und dieser Unterschied korreliert hochsignifikant mit der klinischen Symptomatik, die unabhängig von Klinikern erfasst wird natürlich. Man kann das dann auch noch grafisch darstellen und kann schauen, zwischen welchen Sensoren oder welchen Hirnrindenbereichen synchronisiert denn der normale. Und dann bekommt man diese Graphen. Also weite Hirnbereiche werden miteinander transient in diesem Bereich von 300 bis 400 Millisekunden oder 200 bis 400 nach Darbietung dieses Musters synchronisieren die ganz genau in diesem Frequenzbereich. Sehen also, dass relativ einfache kognitive Aufgaben, wie dieses Erkennen, ist da ein Gesicht oder nicht, schon weit ausgedehnte Hirnrindenbereiche involvieren. Und bei Schizophrenen ist die Präzision sehr, sehr viel geringer, weshalb die hier nicht über die Signifikanzschwelle kommen und nicht eingezeichnet wurden. Könnte also sein, dass die dissoziativen Störungen, die man bei schizophrenen Patienten findet, auf gestörten Bindungsfunktionen beruhen. Und nun wissen wir sehr viel über die Mechanismen, die einmal diese Oszillationen erzeugen, also über die Schrittmacher, die das tun, und zum anderen über die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit das über lange Strecken synchronisiert werden kann. Das ist alles sehr gut im Tierversuch etabliert. Und nun kann man rückwärts suchen und schauen, passen denn die Gene, die man bei schizophrenen Patienten als gestört gefunden hat, zu diesen Mechanismen und so weiter. Es hat ein ganz interessantes Forschungsfeld jetzt eröffnet, vieles passt zusammen und es könnte sein, dass man diese objektivierbaren Symptome benutzen kann, um genetisches Screening zu machen, weil es sehr viel zuverlässiger ist als die klinische Einschätzung von Verhaltensabnormalitäten. Wir sprechen da von Endophänotypen. Man misst also etwas tatsächlich, was man dann als Kriterium benutzen kann. Und beenden möchte ich meinen Vortrag, und wir werden nicht über den freien Willen sprechen, weil Sie sich das jetzt alles selber schon zusammenreimen können, noch mit einem wichtigen Hinweis. Wir wissen, dass die Schizophrenie sich zum ersten Mal in der Regel in der späten Adoleszenz manifestiert. Bei Männern etwas früher als bei Frauen, aber so im Alter von 15 bis 19 fangen die Auffälligkeiten an und hier ist der Gipfel. Es interessiert also, was in dieser Entwicklungsphase hier passiert. Was passiert da mit dem Gehirn? Und wir haben deshalb eine Kohorte von Kindern zwischen 6 Jahren und 21 Jahren untersucht und wieder das Gleiche gemacht. Solche Gesichter erkennen lassen und dann wieder Hirnaktivität gemessen, also hübsch ist dasselbe Vorgehen. Und dann findet man, was einem zunächst vorstimmt, dass im Laufe der Entwicklung, hier ist wieder dargestellt Frequenzbereich, Zeit des Versuchsablaufs und hier wieder in Farbe, je röter, je gelber, je heißer, umso mehr Aktivität, diese Oszillationen mit der Reifung der Kinder zunehmen. Erstaunlicherweise wird das erst so richtig gut zwischen 18 und 21 Jahren. Hat uns erstaunt. Wir dachten, das geht schon viel früher gut, aber das ist eine sehr protrahierte Entwicklung dieser präzisen Oszillationen. Aber richtig spannend war dieser Befund. Wir haben auch hier wieder nach Phasensynchronizität gesucht, wie bei den schizophrenen Patienten. Wie genau synchronisieren die eigentlich über größere Hirnbereiche? Und da findet man zunächst, wie man erwartet, naja, wenn die Kinder älter werden und reifer werden, dann werden die Synchronisationen immer besser und genauer. Das kann man, wenn man dieses Gewirr hier ein bisschen genauer anschaut, auch quantifizieren. Dann passiert aber was ganz Überraschendes. in dem Alter zwischen 15 und 17 bricht das völlig zusammen. Und dann kommt ein schneller Entwicklungsschub, in dem es richtig gut und erwachsen und präzise wird. Und zwar müssen Sie vergleichen zwischen hier und da diese zwei Kurven. Hier diese graue, das ist späte Adoleszenz und das ist erwachsen. Das war schon mal viel besser, wird dann aber richtig schlecht und wird dann schließlich so, wie es im Erwachsenen sein soll. Und mit diesem Umbruch einhergeht eine völlige Umorganisation der Netzwerkstruktur. Die ist am Anfang bei Kindern relativ diffus, involviert sehr viele verschiedene Hirnareale und wird in dieser Umstrukturierungsphase plötzlich ganz scharf begrenzt und fokal. Es passiert also so spät in der Entwicklung, zwischen 18 und 21 Jahren, 15 und 17 Jahren, passiert nochmal eine Umorganisation der funktionellen Architektur des Gehirns, die zu Veränderungen führt, transienten Veränderungen, die so dramatisch sind, dass wenn man dieses Bild erhielte und nicht wüsste, womit man es zu tun hat, würde man eine Einweisung in die Klinik erwägen. Und jetzt kann ich ja mal einfach mit den Großeltern hier sprechen oder den Eltern. Wer Kinder durch dieses Alter durchgebracht hat, weiß etwa, wovon ich spreche. Also, es gibt eine kritische Entwicklungsphase so spät in der Adoleszenz, auf die wir wenig Acht gegeben haben bis jetzt, die sich der weiteren Forschung anbietet. Es kommt da wahrscheinlich so spät noch zu einer richtigen Umorganisation molekularer Mechanismen, die in den Signalketten eine Rolle spielen und die interessanterweise mit den Genen korrelieren, die man als Risikogene bei schizophrenen Erkrankungen gefunden hat. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Freud das auch wusste. Der hat diese Entwicklungsphase von jungen Leuten als the second chance, als die zweite Gelegenheit bezeichnet und hat hinzugefügt, dass wer seine erste prägende Phase verpasst hat und wenn da was schiefgelaufen ist, hier gibt es eine zweite Gelegenheit, das wieder gut zu machen. Und damit möchte ich Sie entlassen. Wir können, wenn Sie wollen, in der Diskussion auf den freien Willen eingehen. Aber ich glaube, ich habe alles, was man dazu sagen kann, eigentlich schon gesagt. Vielen Dank.
Das funktioniert gar nicht. Sie sollten das so behalten.
Das geht gleich
ganz herzlich. Das funktioniert auch nicht. Es ist alternativ.
Das war der zweite Knoten.
Wir haben aber eine zweite Chance.
Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Singer, für den plastischen und eindringlichen Vortrag. Wir haben ein wenig Zeit zur Diskussion. Und ich gebe einfach das Wort an Sie weiter. Bitte geben Sie mir ein Signal, dann versuche ich das wahrnehmungsmäßig gut zu diskriminieren und zu fokussieren. Bitte sehr. Ja. Mikrofone können dann, Ihnen jeweils gereicht werden. Wir haben so etwa, das darf ich sagen, vielleicht 25 Minuten jetzt zur Diskussion, damit Sie da nicht frustriert sind, wenn wir dann zum Ende kommen.
Ja, danke schön. Mich interessiert, ist es auch untersucht worden, was im Gehirn passiert, wenn bei der Schizophrenie das erst mit 50 oder mit 44 Jahren, ich glaube, da taucht das ja auch wieder auf, ist das auch untersucht worden, was da passiert?
Ich weiß nicht, ob Sie die Frage verstanden haben. Es gibt da nochmal eine späte, vulnerable Phase für den Ausbruch der Schizophrenie, der bei vor allen Dingen bei Frauen mit dem Beginn der Menopause zusammenzufallen neigt. Man spricht dann von der Involutionsdepression und auch Psychose. Das passiert also in beiden Fällen. Es gibt beides, was da wieder häufig wird. Weiß ich nichts dazu. Ob das nochmal sowas passiert. Also ich weiß nicht, es wäre die dritte Chance. Ja. Ich weiß nicht, wer es untersucht hat. Ich glaube, es ist nicht untersucht.
Herr Singer, es gibt jetzt im Augenblick keine Wortmeldung, stelle ich eine kleine Frage. Ah doch, oh, sorry.
Ja? Okay. Ach so, ja, ich habe schon das Mikrofon in der Hand. Frage, haben Sie Erkenntnisse über den Einfluss von Alkohol, Rauchen und ähnlichen Giften, die ja schließlich ihre Hinterlassenschaft auch im Gehirn nachweisen lassen, auf diesen Zusammenbruch zwischen 15 und 17 Jahren, wie Sie das jetzt zuletzt gesehen haben.
Vielen Dank für die Frage. Uns hat in der Tat einer der Gutachter, die immer anonym befragt werden, wenn man solche Arbeiten publizieren will, gefragt, ob wir dafür kontrolliert hätten, dass gerade diese Altersgruppe ganz besonders gerne Drogen nimmt und ob wir dafür die Kontrolle hätten. Und wir haben ihn dann zum Schluss davon überzeugen können, dass wir das nicht gebraucht haben, weil das Kohorten waren, wo das nicht anzunehmen war. Aber das ist eine berechtigte Frage. Es kann durchaus sein, dass vor allen Dingen die Designerdrogen, von denen man ja weiß, dass sie psychotische Symptome hervorrufen, mit diesen Mechanismen interferieren. Ist nicht untersucht. Also was ich weiß, ist, dass Ketamin und LSD, die nur ganz verschieden angreifen, diese Synchronisationsphänomene durcheinander bringen. Aber auf ganz unterschiedlichen Mechanismen. Und sind beide halluzinogen.
Ja, Sie hatten über Schizophrenie gesprochen. Mich interessiert der Themenkomplex Epilepsie. Gibt es da auch neue Erkenntnisse, die wir zu verdanken haben der Neurobiologie? Es scheint sich um besonders intensive, unkontrollierte Entladungen zu handeln. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Also ich glaube, generell gilt, dass die Erforschung der beiden großen psychiatrischen Probleme, also der endogenen Depression und der Schizophrenie, noch ganz am Anfang steht, dass wir die Mechanismen nicht verstanden haben und dass die Therapie sich im Wesentlichen auf Produkte, auf Moleküle verlässt, die vor 50 Jahren zufällig entdeckt worden sind, sowohl was die Depression als auch die Schizophrenie anlangt, und die seither leicht abgewandelt, um die Nebenwirkungen zu reduzieren, in einem Prozess, der sehr nach Versuch und Irrtum ausschaut, angewandt werden, und wir hier dringenden Forschungsbedarf haben, weil wir keinerlei wirklich kausale Therapie anbieten können. Ist ein Notstand. Ich verstehe es nicht so schlecht.
So, der Herr bekommt das Mikrofon dann gleich von mir. Ich hatte schnell eine kurze Frage zu der Folie, die Sie da an die Wand geworfen haben. Denn das vorhergehende System ist ja nun, der vorhergehende Zustand des Systems ist ja noch nicht in allen seinen Details aufgrund verschiedener technischer, aber auch prinzipieller Gegebenheiten genau bestimmbar. Und Sie hatten auch an die Wand geworfen, dass das Gehirn ja ein nichtlineares System ist. Das gibt natürlich den Gehirnen prinzipiell die Möglichkeit, sich unvorhersagbar zu verhalten. Es kamen jetzt in den letzten paar Jahren auch die Ergebnisse rein, dass es Situationen gibt, in denen Tiere das machen können, in denen es auch evolutionär adaptiv ist. In der Folge dieser Erkenntnisse wurde jetzt vor kurzem der Vorstoß gemacht, diese Möglichkeit, die Gehirne haben, spontan Verhalten zu generieren, als die biologische Grundlage des freien Willens umzudefinieren und zu sagen, freier Wille ist eine biologische Eigenschaft und eben keine dualistische Illusion. Was halten Sie von diesem Vorstoß?
Danke. Ich finde ihn soweit wunderbar, als er zur Kenntnis nimmt, was von vielen Schulen nicht zur Kenntnis genommen wird, dass ein nichtlineares, sich selbst organisierendes System kreativ sein kann, völlig neue Zustandsräume erschließen kann, in die Zukunft hinein nicht festgelegt ist und gelegentlich mal, wenn an einer Bifurkation zwei Folgezustände gleich wahrscheinlich sind, auch mal dem Zufall gehorchen, nach links gehen kann statt nach rechts. Alles Dinge, die wir an uns beobachten. Ob uns das hilft bei der Diskussion über den freien Willen, die ja nur deshalb so spannend geworden ist, weil die Rechtsprechung davon ausgehend, dass der Delinquent in dem Moment der Tat oder der Entscheidung zur Tat auch hätte völlig anders entscheiden können, wäre er nur nicht so ein schlechter Mensch. Dieses würde sich dadurch nicht ändern. Ich würde nach wie vor behaupten, in dem Moment, in dem die Entscheidung fällt oder gefallen ist, ist sie so gefallen, weil sie so fallen musste, gegeben alle Randbedingungen. Deshalb, glaube ich, hilft es bei der Diskussion nach der Freiheit des Willens nicht so furchtbar weiter. Es hilft bei der Diskussion, wie groß ist der Optionenraum, den ein Gehirn erschließen kann. Und der ist natürlich riesig, weil das Gehirn originell einen riesengroßen Zustandsraum besetzen kann, immer wieder neu, weil es nicht linear ist. Aber ich glaube, für die grundsätzliche Freiheitsdiskussion, aber da gebe ich das Mikrofon lieber dem Philosophen.
Ich weiß nicht. Ich nutze die Chance, jetzt sind Sie dran und dann gibt es ein Votum hier. Dann bitte ich das Mikrofon dann hier dem Herrn zu geben.
Sie haben die Entladung von den Neuronen beschrieben als Steuerungsweg. Frage, wie läuft die Aufladung davon und ist diese Aufladung individuell spezifisch oder genetisch spezifisch?
Die ist sehr stereotyp, ist natürlich genetisch festgelegt. Es gibt fast keine Unterschiede hinsichtlich der Dynamik dieser Membraneigenschaften. Da laufen Pumpen, die dafür sorgen, dass die Ionenverteilung so ist, dass das Zellinnere immer negativ geladen ist, minus 40, 70 Millivolt etwa. Und das ist bei der Schnecke so und bei uns so. Und also die Mechanismen, die das Uhrwerk am Laufen halten, sind stereotyp und in der ganzen belebten Welt gleich.
Ja, Verzeihung. Bieten Ihre Forschung die Möglichkeit, neue stereotaktische Operationen bei Nervenkrankheiten durchzuführen mit Erfolg? Wie man es ja auch früher bei der Zitterkrankheit machte, Parkinson. Mit Erfolg einmal nicht, kann man das nachweisen. Dann eine Frage, hat man inzwischen durch Ihre Forschung gefunden, die Bedeutung des Bonhoefferschen Zwischengliedes, da wurde früher bei deliranten Erscheinungen erklärt, wir kommen nicht hinter die Entstehung eines Deliriums, zum Beispiel Atropien. Der einen kriegen es, der andere nicht. Und da gibt es ein Zwischenglied. Haben die durch die Forschung dieses Zwischengliedlichen umschreiben können? Und dann vielleicht eine einfache Frage. Mit dem Willen ist ja mal ein Ding. Ich kann ja da nie sagen, ich denke, so bin ich oder ich will. Ich kann nur sagen, es willt sich in mir und es entscheidet sich etwas unabhängig von meinem Willen. Das ist natürlich eine auch etwas schizoide Aussage dann von mir. Aber man sagt ja, alle Menschen sind schizoid, sowieso. Und Genie und Wahnsinn sind Erscheinungsformen eigentlich vielleicht einer halben Krankheit. Ich weiß es nicht. Und so weiter. Bitte? Hallo.
Also zur ersten Frage.
Entschuldigung, ja. Ich müsste es hier vorne in der Nase halten.
Ja, ich habe Sie jetzt, glaube ich, schon besser verstanden. Also in der ersten Frage nach der Möglichkeit stereotaktischer Eingriffe bei Psychosen, außerordentlich problematisches Feld. Man versucht manchmal bei ganz schweren Depressionen Stimmungsabfällungen zu erreichen, indem man ganz bestimmte Hirnstrukturen stimuliert. Das ist ethisch ein außerordentlich problematisches Feld, ist im Versuchsstadium, kann ich nicht viel dazu sagen.
Haben Sie da?
Der zweite Punkt war, oh je.
Bonhoeffersches Zwischenglied
so,
bei der Entstehung von deliranten Psychosen.
Ja, ich kenne das Phänomen nicht, da kann ich nichts dazu sagen.
Ja, was wollte ich noch was fragen? Habe ich noch was gefragt, ne? Naja, gut. Ja, selber, so eine Wetter. Nee. Ja, die Hebephrenie ist das eine besondere Erscheinungsform dieser juvenilen Pubertätskrise. Wir hatten mal Hebephrenien bei zwei Geschwistern, aber gleichzeitig im selben Jahr. Da kommt ja ein Erbfaktor rein oder ein anderes Ding. Auch ein schwieriges Ding.
Ich glaub,
und so weiter, bitte?
Ich glaube, wir sollten das jetzt nicht weiter fortführen, denn es sind noch so viele Wortmeldungen da.
Ja, natürlich. Ich werde mich weiter lesen heute Nacht. Ja, danke.
Sind noch sehr viele Wortmeldungen und Sie müssen sich sowieso schon darauf einstellen. Ich weiß, dass das Abbrechen keine gute Presse hat, aber irgendwann müssen wir das dann tun. So, jetzt bitte Sie.
Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Und zwar, meine Frage geht in die Prognose, die Sie haben, in die weitere Evolution. Sie haben gesagt, seit den Höhlenmenschen 40.000 Jahren ist das Gerüst und auch die Mechanismen gleich. Und was wir nur bekommen, sind mehr Erfahrungen, mehr Eindrücke und so weiter und so weiter. Wie ist das für Sie? Geht das endlos so weiter oder gibt es vielleicht irgendwann einen Bruch der Evolution? Oder werfen wir einfach unbedeutende Sachen weg und das ist im Grunde endlos? Oder sagen Sie, da gibt es auch Sprünge, die Sie vielleicht gar nicht merken oder so etwas?
Das weiß keiner, weil die Evolution zwar im Nachhinein nachvollziehbar ist, aber nicht prädiktibel. Das ist genauso ein nicht linearer Vorgang, wie über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, weshalb man nicht sagen kann, wo es hinführt. Was ziemlich sicher zu sein scheint, ist, dass eine Volumenvermehrung in Utero außerordentlich problematisch werden würde, weil schon jetzt der menschliche Kopf für den Geburtskanal der Frau zu groß ist zum Zeitpunkt der Geburt. Wir kommen schon 2 Monate früher auf die Welt im Vergleich zu anderen Primaten, als wir sollten, was unseren Reifegrad anlangt, weil wir sonst nicht mehr durchpassen würden. Und entweder es gibt eine Koevolution, dass sich die Becken ändern, dann können die Köpfe wieder größer werden, oder wir müssen immer unreifer zur Welt kommen. Und die Frage ist, wie strapazierfähig die genetische Anlage unserer jetzigen Gehirne ist, wie viel man da noch epigenetisch modifizieren kann, das kann niemand angeben. Also die schweren Geisteskrankheiten haben nicht deshalb zugenommen, die sind transkulturell immer bei 1-2%.
Ja, also mich interessiert, wie Sie diese sogenannte zweite Chance deuten, auch im Zusammenhang mit der Willensfreiheit. Und dann meine zweite Frage würde mich interessieren zum Thema sogenannte Persönlichkeitsstörung. Wie wird da argumentiert?
Bin ich natürlich kein Fachmann, müsste man die Kliniker fragen. Also was ich nur weiß, ist, dass von der hirnphysiologischen und anatomischen Seite her in dieser zweiten Phase, in dieser späten kritischen Phase der Entwicklung, sich Entwicklungsprozesse vorwiegend in phylogenetisch jungen Hirnrindenarealen abspielen, also frontal und präfrontal. Da sieht man noch auch strukturelle Veränderungen sehr stark, während die primären sensorischen Systeme, die sind alle fertig und werden nicht mehr verändert. Weshalb man vermuten kann, dass halt gerade Funktionen, die dort realisiert sind, also interne Kontrollfunktionen, Integration in soziale Systeme und sowas, dass das so spät ausgebildet und geprägt wird. Aber ich bin da zu wenig zu Hause.
Frage eines Juristen, vielleicht habe ich auch nicht alles bis jetzt richtig kapiert. Ich zitiere mal, was da steht. Der je nächste Zustand eines sich selbst organisierenden Systems ist vollständig durch den unmittelbar vorangehenden determiniert. Kann das denn eigentlich sein? Wie ist denn dann beispielsweise überhaupt Erziehung und Lernprozess durch Erziehung möglich, wenn alles bereits vorher determiniert ist? Und das ist die Kernfrage der Juristen, des Strafjuristen vor allem.
Ja, aber ich glaube, das ist kein Problem, weil Sie ja durch Erziehung, wie ich Ihnen ja versucht habe zu verdeutlichen, die funktionelle Architektur des Gehirns verändern. Die Ohrfeige kann dazu führen, dass ganz bestimmte Verbindungen verstärkt und ganz bestimmt abgeschaltet werden und dass das dann so bleibt. Und dann haben Sie jemanden, der eben bestimmte Dinge nicht tut, die jemand anders täte. Insofern funktionieren diese ganzen Mechanismen. Ich glaube, dass diese veränderte Sicht auf die Dinge nur eine Konsequenz hat. Ich sag's lieber. Irgendwo ist es da drin. Jetzt nicht mehr. Also, nein, um Ihre Frage zu beantworten. Was wahrscheinlich nicht mehr geht, ist, dass man sagt, der Täter hätte im Moment der Tat auch völlig anders. Er war frei, dies zu tun. Deshalb brauche ich nur messen, wie frei war er denn. War sehr frei, hat also nichts auf ihn eingewirkt, weder äußerer noch innerer Zwang, dann ist er auch voll schuldig und dann wird die Sanktion entsprechend sein. Ich würde anders argumentieren. Ich würde sagen, der hat im Moment, wo er es getan hat, nicht anders handeln können, als er konnte. Hätte jemand anders vielleicht anders gehandelt? Ja, möglicherweise. Unter den gleichen Bedingungen natürlich, den Randbedingungen. Also bewerte ich eigentlich die Handlungsdisposition eines Gehirns. Wenn das besonders abweichend ist von der Norm, muss ich mir besonders große Sorgen machen. Wenn es einem passiert, unter Bedingungen, wo es jedem passiert wäre, muss ich mir da nicht so große Sorgen machen. Trotzdem muss ich sanktionieren, denn zuschreiben muss ich die Urheberschaft ja dem, der es getan hat. Da ist gar kein Zweifel dran. Sanktionen müssen sein, wenn Regelverstöße sind. Sonst würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Diese Sanktionen haben mehrere Funktionen. Sie haben einmal die Abschreckungsfunktion, sie haben die erzieherische Funktion und sie haben eine Wiedergutmachungsfunktion. Ist ja ganz interessant, dass unser Strafmaß sich nicht an der subjektiven Schuld bemisst, sondern zum Teil auch an den Tatfolgen. Wenn Sie bei Rot über die Kreuzung fahren, attentional blink, passiert nichts, kriegen Sie Punkte in Flensburg, wenn Sie Pech haben, fotografiert werden. Gibt es aber einen Unfall mit Invalidität und Todesfolge, kann es passieren, dass man ins Gefängnis muss, wegen fahrlässiger Tötung. Der gleiche subjektive Übertretungsfall wird völlig anders geahndet. Und alles dieses hat mit dem freien Willen so gut wie gar nichts zu tun. Das Rechtssystem funktioniert genauso weiter, nur wird es ein bisschen humaner.
Also wenn ich das richtig verstehe, ersetzen Sie den freien Willen durch den Vergleich mit dem, was jemand anders getan hätte oder hätte tun können.
Ja, ich glaube, wir bewerten sehr stark die Normabweichung.
Ja, ich möchte mal provokativ fragen, sind die Ergebnisse der Neurophysiologie nicht vielleicht in erster Linie oder komplett abhängig von den angewendeten Methoden? Ich meine, in der Neurophysiologie werden die Frequenzen von Neuronen erfasst und deren Synchronisation. Ist ja kein Wunder, dass die Abbildung der Wahrnehmung sich so darstellt. Aber ich erlebe ja Farben und Gegenstände und ich befinde mich in einer phänomenalen Welt und setze voraus, dass meine Mitmenschen sich in der gleichen phänomenalen Welt befinden. Das funktioniert auch. Das ist eine andere Methode. Also meine Frage geht in die Richtung, wie verhält es sich mit den Qualitäten?
Ja, wir können ja nur das tun, was wir tun, weil wir die Strategie, die Sie als letzte genannt haben, zur Grundlage machen. Wenn nicht die Wahrnehmungspsychologie existierte und die Psychophysik, die uns zeigt, dass es einen Konsens darüber gibt, dass viele Menschen rot, also Wellenlängen in einem bestimmten Wellenlängenbereich als rot empfinden und dann auch, wenn sie sortieren müssen, gleich handeln, wüssten wir ja gar nicht, dass es sich da um eine verfolgenswerte, konstante Leistung handelt. Und deshalb nehmen wir die Phänomenologie auf dieser höheren Ebene, auf der Verhaltensebene und schauen, ob wir Mechanismen finden, die das erklären können. Und wenn wir dann sehen, dass es im Auge Fotopigmente gibt, die ansprechen auf solche Wellenlängen, dann freuen wir uns natürlich, weil wir schon einen Teil der Erklärung haben. Wie dann die Farben ausgerechnet werden, zentral, ist außerordentlich kompliziert. Aber das interessiert Sie nicht. Ja, ja, wir tun halt, was wir können. Es könnte sein, dass man völlig andere Beschreibungen für die Tätigkeit von Nervenzellen gefunden hätte, hätte man nicht den Verdacht geäußert, dass es sich da um elektrische Signalsysteme handelt. Dann hätte man, wenn man Temperatur gemessen hätte, wahrscheinlich auch gemerkt, na, wenn die aktiv sind, sind sie ein bisschen wärmer. Wie weit wir damit gekommen wären, weiß ich nicht.
Darf ich auch eine Frage jetzt noch stellen? Und zwar, die bezieht sich auf das Verhältnis von implizitem Wissen und explizitem Wissen. Und Regel, Sie sprachen auch davon und in der Folie auch, dass es Regeln auf dieser elementaren Ebene gäbe. Und jetzt füge ich mal hinzu, dann gibt es aber Regeln in höherstufigen kognitiven Tätigkeiten, wie algorithmische Regeln oder arithmetische Regeln. Jetzt meine Frage, stellen Sie sich das so vor, dass das im impliziten Bereich alles mehr oder weniger schon fertig da war und nur noch veröffentlicht wird gewissermaßen jetzt nach außen, in die Presse gegeben wird, sondern ich vermute eher, dass das ein hochkomplexer genealogischer Prozess ist. Das heißt, wenn etwas explizit wird von dem impliziten Wissen, dann kommen noch weitere Elemente mit ins Spiel, die aus der Philosophie zumindest, können wir das sagen, uns nicht bekannt sind, aber die ein echtes Forschungsdesiderat sind, denn wenn man jetzt die Logik dieser Dynamiken der Entwicklungen rekonstruieren wollte und da vielleicht sogar eine Formalisierung im Kopf hat. Da kennen wir uns nicht aus. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir wissen noch nicht mal recht, was für eine Art von Formalisierung an der Stelle eigentlich gefordert wäre.
Ja, das ist eine ganz spannende und wenig erforschte oder fast überhaupt nicht erforschte Frage, weil es ja auch damit zu tun hat, was macht es denn für einen Unterschied, wenn ein Zusammenhang ins Bewusstsein gekommen ist, mitteilbar wird und mit dem Werkzeug der bewussten Deliberation verarbeitet werden kann.
Die Epiphenomenalisten sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied, das Bewusstsein ist nur eine Begleiterscheinung, spielt keine Rolle. Ich glaube überhaupt nicht, sondern in dem Moment, wo das dort hingekommen ist, bekommt es einen völlig anderen Status und wird auch nach anderen Regeln verarbeitbar. Aber das ist kaum erforscht. Ich glaube sicher, dass das ohne diese Formalisierung könnte man gar nicht Metastrukturen aufbauen.
Bevor Herr Starnik die Veranstaltung schließt, darf ich noch ein kleines Plädoyer abgeben für den Abbruch. Wir brechen jetzt ab. Und als wir von Ihnen gehört haben, wie weit auf einer Skala von 100 sind wir heute mit den Kenntnissen einigermaßen mit sicherem Boden unter den Füßen, und Sie sprachen von 40 bis 30, dachte ich so, naja, die älteren Metaphysiker in der Philosophie, die wollten immer erst aufhören, wenn sie bei 100% waren. Das wollen wir irgendwie auch, aber der Abbruch ist wichtig, um auch an anderer Stelle wieder beginnen zu können. Deswegen danke ich Ihnen.
Ja, lieber Herr Singer, haben Sie recht, herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben uns alle fasziniert heute Abend mit Ihrem Vortrag. Natürlich, ich meine, diejenigen, die Fachleute in der Neurologie oder Neurobiologie sind, die werden natürlich schon vieles davon gewusst haben. Aber wir haben ja auch ein etwas fachfremderes Publikum hier unter uns gehabt. Und für die ist das eine ganz spannende Erfahrung gewesen und eine Erkenntnis gewesen, was Sie uns heute gesagt haben. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und dass Sie auch so lange durchgehalten haben. Wir haben die Veranstaltung nicht abkürzen wollen extra, weil im Grunde genommen die Spannung im Saal lag. Recht herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Dann viel Spaß.